Erstmal muss man vielleicht noch sagen, bevor ich jetzt nochmal in das Thema einsteige, ich habe vor kurzem erst den Flatter-Report bekommen zu dem letzten Monat, der uns 3,63 Euro beschert hat.
Wow.
Und also vielen Dank an alle da draußen für das fleißige Flattern. Und
weißt du, wie viele es waren?
Also ich könnte es rauskriegen, aber ich hab's, also aktuell kann ich es nicht sagen, weil der Rechner, der mit seiner Update-Geschichte, also unser Internetrechner fährt gerade wieder runter und hoch und mal gucken, was, ob man dann vielleicht mal nachgucken kann. Müsste ich nochmal sehen, das weiß ich aus dem Kopf jetzt nicht. Also es ist auch ein bisschen gemischt, weil ich habe das halt auch zum Teil jetzt auf einer anderen Seite mit eingebunden. Und also es ist nicht nur ein reiner Datenkanal, Flatter-Betrag, es ist so ein Mischbetrag, aber das meiste kommt schon über den Datenkanal. Also und es waren auch so... Also,
das ist ja eigentlich wirklich schön zu hören, danke.
Ja, genau.
Das ist wirklich.
Und immerhin, das ist ein neuer Rekord, also das ist jetzt so das meiste, was...
Ach du, wir starten gleich mit Rekordergebnissen ins neue Jahr.
Ja, genau. Also bitte weiter flattern und drücken und...
ja, na gut, wir sorgen auch dafür mit guten Sendungen und versuchen auch heute...
Genau. Ja, und... was wollte ich jetzt sagen?
Weiß nicht genau, das Organisatorische über das Flatter und dann natürlich nochmal das Sendungsthema, die Einführung.
Genau. Nee, ansonsten würden wir uns natürlich, wenn ihr nicht flattern wollt, könnt oder was auch immer, uns über Kommentare freuen.
Ja, also, das wäre, sind, glaube ich, in der letzten Zeit immer mal Leute im Chat aufgetaucht.
Ja, genau. Also auch wer jetzt über den Webseiten-Chat zu uns kommt, er braucht Geduld. Also es sind jetzt sehr viele immer mal gekommen, die so 4, 5 oder auch 10 Minuten online waren. Es ist aber so, dass wir natürlich, also auch
die... Auch wenn wir anwesend sind.
Also wir sind zwar pro forma quasi 24 Stunden am Tag im Chat anwesend, aber das heißt nicht, dass wir dann auch mitlesen und...
und sofort reagieren können.
Ja, genau. Also insofern sind die Reaktionszeiten ein bisschen... Ja, länger bei uns.
Aber es waren auch schon Leute mit Fragen oder sowas, da habe ich dann auch versucht, manchmal im Nachgang, auch wenn ich gesehen habe, dass die weg waren, die Fragen dann zu beantworten. Insofern halt unter Umständen am nächsten Tag nochmal reinschauen.
Genau.
Es gibt ja
das Backlog.
Also, genau. Ich wollte sagen, beim IAC hat man es ja, ach doch, beim IAC war es glaube ich auch bedingt, oder?
Nee, bei IAC
gibt es kein Backlog, aber halt jetzt mit Jabber. Und wir versprechen auch, dass das nicht allzu groß ist im Datenkanal. Also die Backup-Diskette für einen Monat ist da noch ausreichend.
Genau. Na. Also das über Kommentare, wie gesagt, würden wir uns da immer freuen. Ja, und ansonsten das Thema der heutigen Sendung, das versuch's nochmal anzusprechen, heißt Sicherheitsschwankungen bei Software.
Ja.
War so,
Also ich fand das eigentlich einen sehr interessanten Titel. Es macht, es macht eigentlich so dieses Problem auch klar. Es ist eigentlich, man hat eben nie die hundertprozentige Sicherheit gegeben. Ja. Man hat so eine gewisse Grundsicherheit gegeben, aber die schwankt. Also es ist eben je nach eingesetzter Software und je nach Zeitpunkt bei der Software und ähnlichen, kann doch der Sicherheitsgrad, der erreicht wird, sich unterscheiden.
Genau. Genau,
im geringeren oder im größeren Ausmaß.
Ja, und meistens kriegt man davon auch durch die Fachpresse mit, von irgendwelchen Ausschlägen da bei Sicherheitsproblemen.
Ja, große.
Also ich habe doch durch diverse Vorträge immer wieder mitgekriegt, wenn ich sozusagen mit Vorträge vor normalen Menschen quasi halte, also die wirklich nur reine Anwender sind, die kriegen selbst von diesen großen Einschlägen gar nicht mit.
Nee. Na doch, weil so die ganz großen Geschichten, sowas wie BSI, warnt davor, Software XY nicht einzusetzen, weil das dann teilweise es auch noch in die normalen Nachrichten schafft. Also dass dann zum Beispiel, ich würde sagen, ZDF, Heute-Journal oder sowas, da habe ich auch schon solche Meldungen mitgesehen, BSI empfiehlt nicht und dieses und jenes nicht. Zu verwenden.
Ja.
Aber ansonsten müssen es wirklich extreme Geschichten sein.
Ja. Also ich denke auch, das ist wieder so eine Frage, wo hörst du Nachrichten? Also hörst du eben Tagesschau oder Heute RTL aktuell oder hier RTL 2, keine Ahnung.
Ja, gut.
Gequatsche am Abend, keine Ahnung.
Wir haben es, glaube ich, die Woche sogar geschafft und haben den Rücktritt des Papstes als zweites gebracht und davor noch
Lady Gaga hat sich im Fingernagel gebrochen oder so.
Irgend sowas.
Ja, also wie gesagt, selbst dieses Stuxnet, was ja ein vergleichsweise großes Ding war. Mhm. Und was das ja wohl diskutiert ist, ist aber innerhalb der Szene und was auch durchaus in den Tagesschau und andere Nachrichten geschafft hat, ist diversen Leuten, also sowohl vom Namen nicht bekannt, aber auch vom ganzen, vom Inhalt her nicht. Also das,
das Einzige, was da, glaube ich, noch mit bekannt ist, dass man es auf iranische Atomkraftwerke abgesehen hatte.
Aber selbst da, also ich habe das in ein paar Vorträgen versucht, damit anzusprechen und so die Zusammenhänge so erklärt, aber im Grunde genommen hatte ich immer noch große Fragezeichen auf den Köpfen und so. Die meisten sagen, nee, nie gehört, das ist mir völlig unbekannt. Und ja, aber das ist halt so die Filterblase, in der wir halt dann uns bewegen.
Ja, also ich denke mal, dafür kriegen wir halt irgendwelche Finanzschwankungen beim Verkauf von
nicht mit. Rücktritt von, keine Ahnung, Deutsche Bankchef oder sowas.
Das wäre ja was. Ja, genau. Also die Sicherheitsschwankungen haben in gewisser Weise so einige Ursachen, beziehungsweise was mir jetzt so in Vorbereitung, Vorlauf der Sendung alles so durch den Kopf gegangen ist, waren eigentlich so für mich halt die aktuellen Sicherheitsprobleme in meinem Umfeld. Und vor allen Dingen auch eher so, dass sich auch wirklich die Probleme verschoben haben. Also früher haben wir halt eher von Angriffen in der Software irgend sowas gesprochen.
Was meinst du damit?
Na, dass zum Beispiel irgendwelche Anwendungsprogramme fehlerhaft waren und man darüber halt mehr Rechte bekommen konnte oder sowas. Also der Anwender. Heutzutage ist, glaube ich, auch ein sehr großer Angriffspunkt mit die Webgeschichte, dass im Prinzip Bedrohung oder sowas der Identität sehr oft auf dem Kommunikationsweg zwischen der Anzeige und dem verarbeitenden Einheit liegen. Solche, oder dass im Prinzip die verarbeitende Einheit, die fern ist von meinem Rechner, dass die angegriffen wird.
Ja, oder dass halt der Browser direkt, also das.
Na, oder im Prinzip, dass ich angegriffen werde über meinen Client.
Genau.
Dass solche Geschichten. Aber nee, im Prinzip ist auch so diese Bedrohung, dass ich meine Daten verliere oder dass ich eigentlich meine Daten ausgelagert habe und diese Angst davor haben muss, dass diese Datenhaltung angegriffen wird, worauf ich teils gar keine Möglichkeit habe, Einfluss zu nehmen. Also ich sage jetzt mal, meine E-Mails bei Mail-Anbieter XY gelagert, hatte ich früher nicht dieses Problem, weil ich halt meine E-Mails bei mir lokal auf der Platte liegen hatte, konnte es im Prinzip mehr oder weniger, war selbst in der Verantwortung. Jetzt muss ich darauf hoffen, dass ein externer Anbieter sicherstellt, dass keine Fremden darauf Zugriff bekommen.
Also ich würde sagen, das Problem hattest du früher genauso wie heute.
Echt?
Also, es war nur
zugenommen.
Also ja, ich denke mal, die Benutzung ist anders geworden. Also ich glaube, früher war das sehr viel häufiger. Eben, man hat einen Client auf seinem Rechner installiert und hat sich die Nachrichten runtergeladen. Und heutzutage ist es halt sehr viel häufiger, dass eben man Kunde bei Gmail oder wem auch immer ist und seine Mails da oben bei Gmail weiterlässt. Und dann natürlich.
Ja, und nee, aber es eben die Anwendungen sind mehr geworden. Also es ist eben nicht nur die E-Mail oder sowas, die es betrifft, sondern halt auch meine Banksachen, die übers Web erreichbar sind, irgendwelche Buchungssysteme. Ich habe im Prinzip bei Amazon ein Konto mitlaufen. Ich habe bei Anbieter so und sowas, wo früher vielleicht Anwendungen eher eben im Lokalen blieben, dass gewisse Surfersysteme in Firmen auch eher lokal waren, sind jetzt schon eher so Webanwendungen.
Ja, aber da gehst du, glaube ich, sehr weit zurück in die Vergangenheit.
Echt? Also ich hätte jetzt gesagt, eben 10 Jahre.
Na, 10 Internetjahre sind ja 40 Menschenjahre. Also
insofern. Ja, das ist richtig, das sind fast so 100 Jahre.
Ja.
Ja gut, insofern ist vielleicht auch wirklich der Vergleich ein bisschen überzogen.
Also ich denke da, also wirklich das Nutzungsprofil hat sich geändert. Also
ja, genau.
Und damit das Internet ist verfügbarer quasi.
Bedrohung gekommen.
Genau.
Ja.
Und also ich denke, das Grundproblem war früher auch schon da. Dass auch wenn wann ist ein Gmail an den Markt gekommen? 2005, 2006 sowas geschätzt?
Ich hätte schon Tick eher gesagt, aber ja.
Na gut, das kann auch schon eher gewesen sein, Schweißerle.
Achso, ist denn unser Internetrechner?
Ja, ne, das ist ausgegangen, aber nie wieder angegangen.
Ferngesteuert.
Ne, du musst irgendwie unten mal auf den Knopf drücken. So richtig hardwaremäßig, da gibt es irgendwo einen Knopf.
Wo ist denn der Rechner?
So, mal gucken. Also ich habe einen Knopf gefunden, aber warten wir da.
Die erste Sicherheitslücke ist geknackt.
Ja. Ja, auf jeden Fall, aber auch vor Gmail gab es schon.
Na, die war ja
mindestens also schon GMX. Gab's schon. Auch in Vorgänger-Mix gab es hier Yahoo-Webmail. Ja,
richtig, stimmt.
Und hier ganz zuerst gab es, also was ist ganz zuerst, aber sehr viel zeitiger gab es doch AOL.
Richtig, stimmt.
Also, ja, die haben, ja, na klar, die haben auch
E-Mail AOL gehabt. Und CompuServe.
Genau, und da waren die E-Mails ja auch irgendwo.
Ja, die waren irgendwo.
In der Cloud, damals hieß es halt noch eine Cloud.
Ja, genau, damals, warte mal, wie hieß es denn damals? Ja, Mist, sonst fällt mir auch immer dieser Begriff ein, aber in Mitte, Ende der 90er Jahre gab es für die Cloud einen anderen tollen Begriff,
okay,
den man damals regelmäßig nennen musste, um hip zu sein.
Ja, also ich meine, also jedenfalls dort bei AOL, ich glaube, da war es auch so, ich weiß gar nicht, ob die E-Mails.
Na,
vermutlich konntest du irgendwie abrufen.
Doch, ich glaube, du konntest die. Na, und Tier Online gab es damals auch schon. Zu Zeiten von Dings, aber da weiß ich, da konntest du es abrufen, wenn man auf irgendwelchen Internetseiten gefunden hatte, wie dann wie endlich mal der Pops war. Konnte man auch die sich mit irgendeinem anderen Programm runterladen.
Genau, genau. Ja, und das ist dann mal selber, und wenn du die E-Mails halt bei 1, 2, 3 da weiter oben lagen auf dem Server, dann hätten auch andere Leute drauf zugreifen können.
Ja.
Sei es Behörden oder irgendwelche interessierten Mitarbeiter der Firma oder wer auch immer. Also je nachdem, wie das Ganze dann abgesichert gewesen ist. Aber ich denke, nur heute ist es halt wirklich so, dass du wesentlich mehr Nutzer hast als vor
15 oder 20 Jahren. Genau. Und dann sehe ich halt auch echt ein Problem, dass sehr viel unqualifizierte Software in dem Sinne existiert. Genau. Also eben Internet, Web-Applikationen machen es sehr leicht, dass irgendwelche Hobbyprogrammierer, sage ich jetzt mal, ohne das nötige Verständnis irgendwas zusammenbasteln, das dann wächst und wächst und wächst und dann hast du eine riesige Seite mit monströsen Löchern, monströsen Problemen.
Ja.
Und da sind, also wir hatten ja vorhin schon in sowas wie Stack Overflow oder sowas, was im Prinzip so auf lokalen Systemen somit die Angriffe sind, hat man da eher weniger. Also so, dass man richtig den Binärcode angreift, das ist eigentlich da selten. Was aber dennoch einfach existiert, sind Code Injections. Also wenn man das einfach so beides damit zusammenfasst, hat man immer noch dieses Szenario, dass man auf irgendeiner Weise es schafft, in ein Programm, in eine laufende Anwendung zusätzliche Anweisungen einzuschleusen, die eine natürlich dann interessante Option auslösen.
Ja. Aber ich denke, wir müssen dann noch ein bisschen ausholen, ein bisschen genauer erklären, was jetzt eine Code Injection und ein Stack Overflow ist.
Na, dann setzen wir doch einfach da an. Nee, dann nehmen wir das einfach gleich mit zu den Einstieg in das Thema. Denn, also prinzipiell geht es halt einfach darum, ich möchte halt mehr als das, was ich kann.
Genau, Also ich glaube, das Urproblem liegt erstmal im Programmierer. Der Programmierer programmiert irgendwas und hat so eine implizite Annahme. Also beispielsweise es gibt ein Eingabefeld von Nutzername und Passwort, so der Klassiker.
Genau.
Und was ich an dem anderen Nutzername hat halt immer nur 10 Stellen.
Ja.
Und wir haben liebe Nutzer, die haben halt Buchstaben von A bis Z und Zahlen von 1 bis 10.
Ja.
Die sie eintragen. Das ist sozusagen so eine implizite Annahme. Und dann kommt aber irgendwie ein Fiesling und macht da halt irgendwie, also jetzt bei den Webgeschichten halt ein Semikolon rein und schreibt dann irgendwie Drop Database
da. Ja. Sowas. Beziehungsweise es ist auch einfach Nachlässigkeit. Es ist halt, und solche Annahmen höre ich immer wieder, auch jetzt noch, sowas wie, ach komm, da machen wir einfach das Namensfeld 16 Zeichen lang und sind damit glücklich. Das wird durchgezogen bis in die Datenbank und überall hin. Und dann kommt so ein komischer Mensch, sowas wie Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, mit 26 Zeichen im Namen. Und dann werden sämtliche Annahmen über den Haufen geworfen.
Ja.
Problem allerdings an dieser Sache, was dann in der Regel halt passiert, weil es nicht geprüft wird, dass dieses unbemerkt durchläuft. Dass also derartige Verletzungen der Annahmen nicht abgeprüft werden, also die Annahme wird nicht abgesichert, sondern sie läuft halt in dem Sinne durchs System durch, Und das führt dann unter Umständen zu einigen Möglichkeiten, um irgendwas halt zu, andere Sachen auszuführen.
Ja. Wobei früher, also bei diesen, ich sag mal, lokalen Programmen war es ja oft so, dass dann in dem Fall das Programm einfach abgestürzt ist. Segmentation Fault und dann
genau.
Tschüss.
Ja, das und ist das teilweise noch der angenehme Zustand, ja. Wobei das natürlich auch interessanterweise auch wiederum schon ein Angriff ist.
Ja.
Denn, also sagen wir mal lokal jetzt noch auch mit in dem Sinne, dass ich einen Surfer habe und es ist schon allein interessant, einen Dienst von jemand anderen außer Gefecht zu setzen, indem ich dem den Dienst abschieße.
Ja.
Also ich denke jetzt nur an dieses klassische Init-System, wo keine Möglichkeiten existieren, einen Dienst neu zu starten. Sprich im Prinzip, wenn ich da den FTP-Surfer drüben wegschieße, ist bei denen der FTP-Surfer aus.
Genau.
Wenn ich da interessante andere Dienste finde, wo die Firmen deren Verfügbarkeit mit 100 Euro die Stunde bemessen, kann ich mir da so manche Tage schöne Späßchen treiben.
Genau. Oder das, was vielleicht der eine oder andere vor kurzem gelesen hat, dass es gab einen speziellen Mainboard-Hersteller, der in Verbindung mit Intel-Netzwerkkarten so einen sehr schönen Bug produziert hast, wenn du also ein Internetpaket, also ein Netzwerkpaket hingeschickt hast, wo, ich glaube, also es musste irgendwo im Body eine binäre 32 stehen, hat sich die Karte ausgeschalten, die war danach nicht mehr ansprechbar. Also man musste den Rechner komplett neu booten.
Mhm.
Also ich weiß nicht mehr, ob es jetzt wirklich eine 32 war, also es war quasi ein speziell gecraftetes Paket. Und das ist irgendwie einem Typen aufgefallen bei Voice-over-IP-Paketen.
Ja.
Das bei, also die haben halt irgendwelche Tests mit Voice-over-IP gemacht. Und das ist halt in merkwürdigen Abständen immer mal der komplett, also war die Netzwerkkarte nicht mehr da,
Verbindung
war weg. Und auch so wie unter Linux halt Kernel-Modul entladen oder neuladen und sowas, funktioniert halt alles nie. Und da also funktioniert wirklich nur, den Rechner komplett runterzufahren und neu zu starten. Und dann war die Karte wieder da, bis halt das Paket wieder kam. Und das war halt erst so die Annahme, das liegt an den Intel-Netzwerkkarten. Und es haben aber dann diverse Leute probiert und die konnten das nie nachvollziehen. Und dann gab es irgendwie eine Meldung von Intel, die halt gesagt haben, nee, es liegt nie an unserer Karte, sondern gibt irgendwie so einen Mainboard-Hersteller, der mit falschen Firmware-Images gearbeitet hat und dann diesen Bug produziert hat.
Aha, ja. Aber das ist natürlich wiederum schon eine weitere Stufe des Ganzen, wesentlich interessanter, wenn man im Prinzip so einen kompletten Server offline setzt.
Ja, ja.
Mit entsprechend präparierten Paketen kann man natürlich schon irgendeinen Anbieter erheblich schaden. Also denn ein Surfer-Neustart, das kann sich schon mal dann auch um, ich sag mal mehrere Minuten, sagen wir mal gut eine halbe Stunde handeln, mit entsprechenden SCSI-Hardware-Controllern, die da fünf oder zehn Minuten brauchen, um sich zu initialisieren.
Ja.
Und an der Stelle hat man natürlich auch ordentlich Schaden angerichtet, wenn sämtliche Dienste von dem Anbieter erstmal eine halbe Stunde weg sind.
Genau. Und so ein Paket sich zusammenzubauen, da braucht man keine besondere besondere Hackerkenntnisse, sondern
ja, unter Umständen lässt sich's mit einem HTTP-Request schon
erledigen. Ja, das ist auch so. Das ist hier also mit also das funktioniert.
Ach so, na klar, wenn es ja über eine Voice-over-IP-Anwendung kam, dann war das schon auf hoher Ebene noch, also im Netzwerkstack.
Ja, also das war ein sehr erschreckender Angriff. Also vor allen Dingen, wenn man jetzt wirklich annimmt, dass das eine große Zahl von Intel-Karten betrifft. Dann kannst du einfach mal den kompletten IPv4-Bereich mit Netzwerk, also mit Paketen beschießen und dann eine größere Zahl an Rechnern rausnehmen. Und das ist, glaube ich, nicht das, was man wirklich will. Also das macht nie wirklich Spaß. Also es gab halt auch mal so eine Schwachstelle in dem Zusammenhang mit irgendwelchen, entweder waren es Personal Firewalls oder Antivirenscannern, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Dass, wenn man gechattet hat im IRC, konnte man quasi im IRC irgendwie ein Wort hinschreiben. Ich hab's vergessen, irgendwie so, ich sag jetzt mal, infect me, es stimmt, jetzt war irgendwas anderes. Und dann ist quasi hat sich die Gegenseite runtergefahren, weil sie irgendwie der Meinung war, das ist ein Angriff. Und das ist halt auch so was sehr Obskures. Ja, seit 2004 gibt es also Gmail, jetzt haben wir sozusagen die offizielle Antwort.
Ja, die offizielle Bestätigung durch die Wikipedia.
Ja, genau. Also ich hatte, glaube ich, 5 bis 6 geschätzt. Also
Ja, und Also hier jetzt an diesem Beispiel zeigt sich auch schon wieder, wir haben Sicherheitslücken auf verschiedenen Ebenen.
Genau.
Also wir haben das wirklich auf der ganz unten, ganz unten bei der Hardware es mit Sicherheitslücken zu tun, dass man da Angriffe starten kann, bis eben hoch in irgendwelche Anwendungen, zwischendrin auch im Betriebssystem.
Ja.
Also die unteren Schichten sind zwar die interessanteren, meiner Meinung nach, weil man da natürlich schneller mehr Rechte bekommt.
Ja.
Aber der Angriff wird sehr wahrscheinlich halt, wenn es nicht gerade um lokales System geht, aber der Normalfall wird eher auf Anwendungsebene starten, weil ich also über ein System in die Ferne erstmal reinkommen muss und von dort aus grab ich mich weiter nach unten.
Ja.
Und an der Stelle im Prinzip auch so ein Spiel, dass ich eigentlich mehrere Probleme ausnutze. Das ist eigentlich auch das, wo ich sagen würde, das hat sich vielleicht ein bisschen gewandelt.
Ja.
Früher war es eigentlich so dieser ein Angriff und da war ich
Ruht, genau.
Genau, und heutzutage sind wiederum Sicherheitslücken teilweise schon, also Angriffe, schon wieder interessant von der Kombination, die manche da zusammen spinnen und wie sie auch Sachen aufbauen.
Genau. Also ich sag mal, wenn man so 10 Jahre zurückdenkt, da waren ja so FTP-Server auch so ein großes Ding. Also weil FTP auch irgendwie ein Protokoll ist, was sich offenbar nicht sicher implementieren lässt. Und ich glaube, der FTP-Daemon pro FTP, der hat interessanterweise, das zieht sich aus meiner Sicht auch sehr viel durch, von vielen geschätzt wurde als sehr bequemer FTP-Server, der gut zu benutzen ist, leicht einzurichten und so weiter. Und
auch von den Features her, muss ich sagen. Ja. Das, was er bietet, ich habe nämlich dagegen mal nach andere ausprobiert, bin ich sehr oft an Grenzen gestoßen. Es geht schon mit der Anmeldung los, dass ich externe Datenbanken und sowas teilweise nicht nutzen kann mit anderen Programmen.
Aber der war halt quasi jede Woche in irgendwelchen...
Zeitweise täglich.
Ja, genau.
Und teilweise wurden, glaube ich, auch einige Sicherheitslöcher durch andere ersetzt. Also ich kann mich auch dran entsinnen, es gab mal, das sollte erst 3 oder 4 Jahre her sein, dass da eine Sicherheitslücke gefixt wurde und dabei wurde eine neue eingebaut.
Ich weiß, ich glaube 2009 oder sowas. Und das war auch eine vergleichsweise triviale Lücke, die ursprünglich gefunden hatten. Also so, wo man dachte, was von dem Typ ist quasi schon längst ausgestorben.
Ja.
Und das war aber halt in dem Fall auch nicht der Fall. Und da kann man halt wirklich mit einem Paket oder mit einer Sequenz von Paketen den Rechner aufmachen. Also dann hat man die Rechte von dem FTP-User, wahrscheinlich aber eher von Root in dem Falle.
Pro FTP lief.
Also pro FTP lief, kann sein.
Aber dann ist es eigentlich eher so der Kniff, dann im System selbst nochmal eine Etage weiterzukommen. Oder teilweise interessiert einen das auch gar nicht mehr. Wenn ich im Prinzip schon mit den Rechten, die ich da erlangt habe, weiterkomme, also ich sage jetzt mal einen IAC-Server auf Port 66667, sechs zu viel.
Ja, ja.
6667,
genau.
Kann ich als ganz normaler Anwender starten.
Also
ich brauche dafür keine Root-Rechte.
Genau.
Und wenn ich da im Prinzip so ein Bot-Kommunikationsverteilsystem noch nachrüsten muss, dann kann ich das auch schon alleine mit den Rechten des FTP-Benutzers tun.
Aber nochmal zurück zu der eigentlichen Definitionsfrage von Stack Overflow und Code Injection und so weiter.
Hi. Nee, das Studio ist voll.
Irgendwie sind wir heute sehr beliebt. Irgendwie ist es jetzt schon die zweite Person oder dritte, die hier rein will.
Ja, wir könnten auch rüberwechseln. Ich glaube, der ist wieder leer, oder?
Ja, vielleicht kann man irgendwie eine Podiumsdiskussion machen. So. Also der Ausgangspunkt war ja wirklich, dass also die Annahme, man hat irgendwie ein Feld, wo man wirklich, also auch zum Teil wirklich implizit was annimmt, wo es gar nicht...
Was einen gar nicht verwirrt, zum Beispiel sind auch solche Sachen wie, ich lese eine Datei ein, ich lese eine Bilddatei ein. Ergo lese ich da anfangs eine Zeichenkette ein, da steht JPEG, glaube ich, drin oder nicht GIF.
Je nachdem, was du einliest.
Ja, aber also gehen wir mal von einem GIF aus, da steht, glaube ich, GIF vorne dran.
Ja, GIF 89A oder
GIF sowas. Und wenn man im Prinzip implizit annimmt, die ersten ASCII-Zeichen, die man in dieser Datei findet, sind so und so lang, dann kann das einen auch schon wieder aufs Glatteis führen, indem da im Prinzip mehr als diese angenommenen Zeichen stehen.
Ja. Aber wie bringt mich das jetzt weiter zum Stack Overflow? Also das
Na, dass im Prinzip sämtliche Eingaben, die irgendwie im Programm entgegennimmt, das ist eigentlich so diese Hauptangriffsstelle, dass die halt in also validiert werden müssen. Sie müssen halt wirklich geprüft werden, ob sie mit meinen Annahmen übereinstimmen. Hm. Und wenn ich dann im Prinzip annehme, dass ich ein Feld habe, wo ich einen Familienname eingebe oder halt eine Dateikennung oder ähnliches, dann muss ich halt dann nicht im Prinzip in dieser Annahme arbeiten, dass der Benutzer das richtig gemacht hat, sondern muss ich das eben auch prüfen.
Genau.
Und wenn der Benutzer im Prinzip mir einen Familiennamen länger als meine angenommenen 16 Zeichen eingibt oder wenn ich im Prinzip eine Datei bekomme, wo ich erwarte, dass das eine Exe ist, weil da .exe dran steht, aber da steckt im Bild drin, ach, oder beziehungsweise umgekehrt Internet Explorer und sowas, Geschichten, ich drücke dem eine Datei mit .jpeg in die Hand, in dem guten Glauben, das ist eine JPEG-Datei oder in dieser Annahme und da steckt aber eine Exe an sich drin, das erkennt der Internet, der Explorer auch brav und verarbeitet die auch sauber, also als Programm und zeigt kein Bild an, dann habe ich an dieser Stelle einfach nicht meine Annahme geprüft.
Genau.
Und teilweise ist es eben, oder das ist einfach so dieser Hauptpunkt, wo ich sagen würde, das ist so mit einfach der wichtige, das ist ein wichtiger Einfallstor, nicht überprüfen von gemachten Annahmen. Und an der Stelle kann ich halt bei Eingabefeldern diesen Speicherbereich, wo ich glaube, richtig meine Daten hineinzuschreiben, zu überschreiben.
Genau.
Das ist eigentlich das, was der Overflow ist.
Genau, der Überfluss. Wir haben Daten im Überfluss.
Aber das ist ja eigentlich richtig. Nee, das ist ja eigentlich insofern richtig.
Genau.
Wir haben die Daten überfließen uns
oder
überfließen die Grenzen, die wir gesteckt haben. Das ist eigentlich so bildlich gesprochen die schönste Definition, Darstellung des Ganzen. Und damit ist ja im Prinzip schon das Problem auch ein bisschen charakterisiert. Es geht im Prinzip über die Grenzen hinaus und kann dabei Schaden anrichten.
Genau.
Und wenn wir uns in dem interessanten Segment des Stacks bewegen, dann stecken da nämlich noch so andere Sachen mit dort, die ich dann im Prinzip angreifen kann, versuchen kann, auf diese Art und Weise zu manipulieren, indem ich dorthin schreibe und daraufhin andere Aktionen auslöse, die das die eigentlich nicht vorgesehen waren.
Genau, also die große Kunst ist dann letztlich bei diesem, wenn man so ein fehlerhaftes Eingabefeld gefunden hat, wie, sagen wir mal, jetzt bleiben wir bei diesem Beispiel mit Username, was 10 Stellen lang ist, dass man dort eben keinen Müll reinschreibt und das Programm nur zum Abstürzen bringt, sondern, sagen wir mal, gezielten Müll reinschreibt, der dann bestimmte Sachen halt mit dem Programm weitermacht. Also das ist dann so das Stichwort Shellcode, heißt das dann.
Ja, genau. Das ist eigentlich so dieser Punkt. Das Ziel bei lokalen Angriffen ist ja meist ein anderes Programm mit den Rechten des anderen Benutzers zu starten.
Genau.
Also sei es nur ein Dienst, der läuft, also ein Daemon, wie eben FTP oder ein Apache. Oder eben auch interessant sind die sogenannten Set-User-ID-Programme, wo ich im Prinzip ich als normaler Anwender ein Programm starten kann, aber das Betriebssystem über andere Mechanismen dieses Programm als ein anderer Benutzer konkret eben root ausführt. Ja. Das ist einfach für gewisse Programme notwendig, gewisse Programme bedingen diesen Mechanismus. Das kann aber einfach hier an dieser Stelle zum Beispiel auch nach hinten losgehen. Das kann im Prinzip dann auch dazu führen, dass ich regulär ein Programm starten kann mit einer fehlerhaften Eingabeprüfung, eben Benutzername nicht sauber, die Länge nicht sauber abgeprüft. Und dadurch, dass es dann mit dem Rechten von Root läuft, kann ich dann auch die Sache so ausdehnen, dass ich dann plötzlich eine Shell bekomme, eben daher dieser Shellcode, und ich dann an dieser Stelle beliebige Eingaben tätigen kann, beliebige Befehle ausführen kann. Also wenn ich es einmal, das ist einfach unter Unix das Interessanteste, das BinSH in irgendeiner Weise zur Ausführung zu bringen, um an der Stelle dann meine eigenen gewünschten Befehle abzusetzen.
Genau.
Also interessant sind sämtliche Interpreter oder sowas, die es mir auf angenehme Weise ermöglichen, Sachen auszuführen, In dem Sinne wäre auch ein für Fetischisten ein Pearl denkbar.
Genau.
Ja, oder wer es eben angenehmer haben möchte, der startet dann halt andere Sachen.
Ja, genau. Seine PHP-Shell.
Ja, seine, genau, oder seine Java-Shell. Und
gibt's das?
Ja, nee, es gibt eine Java-Shell. Ja, B irgendwas heißt die.
Bosch. Nee, Bosch ist was anderes. Keine Ahnung.
Ja.
Okay.
Aber es gibt auch, weiß ich, unter Debian ein Paket, wo du so eine Java-Command-Line-Interpreter oder sowas
hast. Okay. Ist sehr gut.
Es gibt auch Anwender dafür. Ich glaube, das LibreOffice also ist einer von denen.
UNO? Nee, aber UNO.
Ja, genau, das hängt irgendwie mit dieser ganzen UNO-Schnittstelle zusammen oder so ein Kram.
Keine Ahnung.
Ich nutze nicht, dass ich nutze es. Ich nutze auch nicht daher. Ja, also in dem Sinne, Ziel ist eigentlich eher ein anderes Programm zu starten, der natürlich Interesse hat, auf diese Art und Weise sich sein GIMP zu starten oder sich einen Browser zu starten, okay, dann auch das.
Warum auch nicht?
Aber wesentlich interessanter ist eigentlich eine Shell, wo man beliebige Freiheiten dann hat, andere Sachen rauszuführen.
Genau, und gerade, ich meine, wenn man dann auch eine Root-Shell kriegt.
Genau, und interessant ist dann halt eine Root-Shell.
Genau.
Wo ich dann halt auch noch volle freie Rechte habe und problemlos sagen kann, Shutdown und Co.
Ja, oder ich meine, das System an sich mal auszuforschen und
ja, genau. Und
Sachen drauf laufen zu lassen. Also das bietet sich dann vielleicht durchaus an.
Ja. Und natürlich dann interessanter ist dann noch, wenn man es bis dorthin geschafft hat, also die Root-Rechte hat, ist man in dem Sinne ja auch nicht Gott. Also es gibt ja in dem Sinne noch vom der CPU her verschiedene Ausführungsstufen.
Ja.
Und selbst mit Root bewege ich noch nicht mich im höchsten Level. Da bin ich im Prinzip immer noch im User Space, im Ring 4. Also die interessanter ist natürlich, in diesen vollumfänglichen Ring 0 zu kommen, wo ich in dem Sinne dann im Kernel-Space mich befinde, also wo ich in dem Sinne wirklich die Macht über das System habe. Sprich, hier geht es dann konkret darum, Code in den Kernel zum Beispiel einzuschleusen, in das Betriebssystem selbst, um dort mich zu platzieren und um dort meine Sachen abzulegen. Das eröffnet mir natürlich dann wahnsinnige Möglichkeiten, um dann zum Beispiel mich auch richtig ordentlich sauber verstecken zu können, dass Scanner und ähnliches dann eigentlich keine Chance mehr haben, mich richtig zu...
Weniger Chancen zumindest.
Ja, aber mich dann nicht mehr zu entdecken.
Oder also Rootkit ist hier das Stichwort, nach dem man dann googeln kann.
Ja. Und an der Stelle dann die von dort aus halt meine Aktionen auszulösen. Beziehungsweise mir fällt jetzt gerade ein, eigentlich ist das auch nicht mal die höchste Ebene, sondern es gibt noch diese interessante Geschichte, dass ich mein Betriebssystem in eine VM verfrachte, dass ich im Prinzip in den BIOS einbreche. Das war ja eigentlich auch noch vor einigen Jahren diese große Diskussion, wo es, ich glaube, eine Polin oder sowas war da
irgendwie im Spiel. Joanna Rodkowska, glaube ich.
Wo es eigentlich darum geht, das Betriebssystem selbst dann über so einen Angriff innerhalb so eine virtuelle Umgebung zu packen. Also dass der normale Mechanismus, wie er verwendet wird, von Virtualisierungslösungen, KVM und ähnlichem. Ja. Und damit dann eigentlich der über dem Betriebssystem zu stehen und dort dann von dort aus eigentlich das Betriebssystem zu beherrschen. Dass man im Prinzip das eigentlich so im Kernel, ich sage jetzt mal, wenn ich den Kernel-internen Scanner anwerfen würde, dass der eigentlich gar nicht noch nicht mal richtig sagen kann, da ist was. Und ja.
Wobei, also ich glaube, du kriegst aber unter Umständen raus, ob du virtualisiert bist, also ob du in einer virtuellen Umgebung läufst oder auch näher?
Ja, und zwar da gibt's Timer. Es gibt in neueren CPUs hat man halt noch viele Messstellen eingebaut. Unter Linux sind die dann aufgetaucht mit F-Trace und
Und Kernel Shark.
Kernel Shark ist die Anwendung.
Die Anwendung
Und genau. Das andere P P-Trace ist was anderes. Aber es gibt noch ein anderes, wo man im Prinzip diese ganzen Register, diese CPU-Register auslesen kann. Und da kann man dann indirekt feststellen, dass ich virtualisiert sein muss. Wenn ich nämlich in diese, wenn diese Zyklen, wenn mehr Zyklen vergangen sind, als ich rechnerisch hätte verbrauchen dürfen. Also da kann ich dann indirekt nochmal Schlüsse ziehen und sagen, eigentlich kann es nicht sein, dass ich hier wirklich alleine auf dem System bin.
Okay.
Wobei das natürlich auch, und das wiederum anderes, das erinnert mich wieder an die Linux-Tage in Chemnitz vom letzten Jahr. Da war nämlich zum Beispiel auch diese Diskussion, es gibt noch einen Interrupt im BIOS-System, den man als Betriebssystem nicht maskieren kann, also den man nicht verhindern kann, wo das das BIOS nochmal die Herrschaft an sich reißen kann, was wahnsinnig den Audio-Leuten, also den Realtime-Leuten Probleme bereitet. Und an der Stelle konnte man auch indirekt zu gewissen Zeitpunkten rausfinden, ob so ein Interrupt stattgefunden hat oder nicht, weil man im Prinzip zu viel Zeit vergangen ist oder zu viele Rechenzyklen verbraten wurden, als das, was man eigentlich genutzt hat.
Okay.
Und über diese Geschichte könnte man auch indirekt darauf schließen, dass man virtualisiert ist. Das im Prinzip, das wird auch, glaube ich, wirklich effektiv in Software eingesetzt, dass man, dass die das auch wirklich versucht rauszufinden, ob sie in der VM steckt oder nicht. Wer sehr viel Wert drauf legt, dass sein Kopierschutz bla bla super sicher toll ist. Der versucht natürlich auch in irgendeiner Art und Weise zu erraten, ob er in einer virtuellen Umgebung steckt oder nicht.
Na, ich habe das mal bei Schadsoftware irgendwann gesehen, dass die Schadsoftware auch versucht zu erkennen, ob sie virtualisiert, also in einer virtuellen Umgebung läuft. Und wenn sie das bejaht, dann macht sie einfach gar nichts.
Dann ist sie lieb.
Dann ist sie lieb. Dann ist sie eine gute Software. Und wenn sie aber eben der Meinung ist, es ist halt ein ganz normales System, dann...
Ja, aber das ist ja voll cool. Das heißt immer... Naja, also diese Regel sollte man überall einführen, in sämtlicher Schadsoftware, weil dann brauche ich im Prinzip alle meine Programme noch in der VM laufen lassen, was halt günstiger per se ist.
Ja.
Und sämtlicher Schadcode aktiviert sich von selbst.
Aber ich vermute, das scheitert am Benutzer, weil das in der VM laufen zu lassen könnte eventuell auch...
Ja, es bringt gewisse Nachteile mit sich.
Naja, zum einen Nachteile, und du brauchst ein bisschen technisches Know-how, um das hinzukriegen, glaube ich. Ich meine, gut, du müsstest halt irgendwie eine VMware oder hier ein VirtualBox oder sowas starten und schon geht's, aber...
Nee, also muss ich jetzt wiederum sagen, ist mit diesen Windows 7 und dem XP-Mode, ist das eigentlich sehr angenehm und leicht gemacht, dass du unter Windows 7 deine XP-virtuelle Maschine hast und auch Anwendungen in dem Sinne starten kannst mit einem Klick auf den Desktop, da wird im Hintergrund die VM angeworfen, du siehst nur den Rahmen der Anwendungen alles, sie sieht echt aus, als ob sie eine Windows 7 Anwendung sei, abgesehen vom Rahmen und solchen.
Ach so, also wenn du eine XP-Anwendung hast, die ist nie mit Windows 7 kompatibel oder was?
Zum Beispiel hatte ich Programme, die hast du unter Windows 7 nicht zum Laufen bekommen, aber eben unter XP funktionierten sie und in diesem XP-Modus. Du hast halt so eine VM, die verwenden, glaube ich, unten drunter das gleiche wie eine VirtualBox oder so ähnlich. Die haben da irgendwas mal eingekauft, Microsoft. Und an der Stelle kannst du im Prinzip im Windows so eine virtuelle Maschine hochziehen und in der im Prinzip per se dein XP installiert ist. Dort kannst du deine Anwendung einrichten und kannst dir eine Verknüpfung im Windows 7, also im Host-System, für eine Anwendung im Gastsystem anlegen.
Aber das musst du erstmal machen. Also ich sag mal, ich denke, der Weg bis dahin, der klingt mir für mich auch nicht so trivial.
Gut, ich bin natürlich wirklich
beeinträchtigt, weil du zu viel weißt.
Genau. Ja. Ja, also ich kann das in dem Sinne schwer beurteilen, wie das für einen unbedarften Anwender ist, weil diese Vorgänge waren dann schon für mich geläufig und nachvollziehbar.
Also ich denke, was ich auch sehe zum Teil, das auch für den normalen Endanwender, ist eine eine Installation von Software schon das höchste der Gefühle. Also sozusagen auf Setup-Exe oder sowas klicken und dann so lange OK zu drücken, bis die Software installiert ist, das ist schon...
Nicht nur das, sondern ich habe gestern Lästereien erst wieder gehört, dass bei Windows, es wurde ein Git unter Windows installiert und da wird man auch wirklich ganz normal, wie man es unter Unix gewöhnt ist, mit Fragen malträtiert. Wie soll ich das System verhalten? Konfigurationseinstellungen.
Zu viele Choice, zu viel Auswahl.
Genau, das war dann auch der Kommentar aus der zweiten Reihe, so nach dem Motto, na also mit einer richtigen Windows-Installer hättest du nicht so viele Fragen bekommen.
Das ist halt das Linux-Problem. It's all about choice.
Und die Leute wollen wirklich maximal noch irgendeine EULA, also irgendeine Lizenzvereinbarung,
die sie wegklicken können,
mit Ja bestätigen. Die wären, glaube ich, schon stutzig, wenn das nicht kommt.
Okay. Na gut, ich meine, wenn du GPL oder sowas mit ausgedruckt auf den Bildschirm packst, ist von der Textlänge auch hinreichend, glaube ich.
Ja, von der Textlänge her ist es hinreichend, beziehungsweise die GPL muss man auch bei der RTK-Software auch oft bestätigen.
Okay.
Also, dass man sie gelesen hat, diesen Krimskrams.
Okay.
Wobei das eigentlich, also unter Linux macht sich da keiner Gedanken drüber. Also, ich habe noch kein Programm erlebt, also außer eben kommerzieller Software, die verlangen, dass ich vorher erst die Lizenzvereinbarung bestätige.
Ja, genau.
Also wenn ich ein GIMP installiere oder eine Bash oder eine ZSH, dann muss ich nicht vorher der GPL zustimmen.
Nee, also ich überlege jetzt nur, ob du das nie quasi schon mit der Installation explizit gemacht hast. Aber selbst als Nutzer, wenn du jetzt auf einem Fremdsystem wärst, Nee.
Weil auch diese, ich denke mal, es ist auch völlig uninteressant, in einem Linux-System oder beziehungsweise mit diesen Lizenzen, weil einfach diese Lizenzen nicht in dem Sinne den Benutzer knebeln. Also es ist, wäre zwar bei vielen Dingen auch interessant, dem Benutzer mitzuteilen, dass er sich an gewisse Verpflichtungen zu halten hat, weil GPL heißt einfach nicht, dass ich das irgendwie weiter kopieren kann und hin und her reichen kann. Aber es, also doch hin und her reichen, aber es sind gewisse Bedingungen auch bei GPL daran gebunden. Und die muss ich halt auch beachten. Und in die von der Seite her wäre es schon interessant, dass auch Benutzer das mit bestätigen müssten. Aber per se habe ich selten diese Sache, dass ich bei einer Installation die eine Lizenz präsentiert bekomme, die ich vorher irgendwie erst freigeben muss oder der ich zustimmen muss.
Okay.
Aber wobei das natürlich, ich denke, das sind auch, wären auch interessante Felder, wo man irgendwelche ungewollten Angaben mitmachen kann, also neben dem üblichen. Es geht eigentlich schon damit los, dass viele Programme mit Y und N eigentlich ja nur erwarten und der deutsche Anwender ja gewohnt auf J und N drückt.
Ja,
solche genau. Ja-Nein-Sachen.
Aber ich meine, selbst schon Groß-Y und Klein-Y und so weiter,
auch
selbst
keiner.
Wenn man schon das korrekt macht.
Und im DK, darunter war nochmal ein DK. Und die, und an der Stelle, die würde man, glaube ich, auch schon interessante Felder finden Stellen finden, wo man noch zusätzlich Daten mit ablegen oder einbringen kann. Der Punkt ist nämlich auch einfach an der Stelle, was ich sehr häufig beobachte, dass eben genau diese Stellen selten benutzte Eingabefelder oder Eingabefelder, die so offensichtlich sind, dass die in der Regel die Einbruchstelle bieten.
Ja.
Dass die eigentlich so, dass die häufig genutzt werden, sowas wie der Benutzername.
Ja.
Da wird die Standardannahme eben getätigt, es benutzt doch kein Mensch eine Benutzername länger als 16 oder 10 Zeichen oder sowas.
Oder 20 oder auch 30. Also es gibt halt immer irgendwie eine Grenze, über die man annimmt quasi.
Die immer irgendwie willkürlich gesteckt wird. Und an der Stelle ist es dann meistens die Felder der interessante Ansatzangriffspunkt.
Genau. Oder halt auch eben gerade bei diesen Feldern die Annahme, dass ein Name besteht halt aus irgendeinem Buchstaben von A bis Z.
Ja.
Und vielleicht noch ein Bindestrich, wenn man gut ist. und noch ein Punkt.
Ja.
Und das war's halt. Und schon, wenn man vielleicht mit dem Umlaut kommt, kann es passieren, das geht schief halt.
Ja, Umlaute, solche Zeichen oder im Prinzip dann andere Sonderzeichen, sei es Dollar, Prozent und ähnliches. Ja. Was dann unter Umständen in gewissen Programmen wiederum Auswirkungen hat. Genau. Also zum Beispiel Dollar ist auch ja ein oftmals aktives Zeichen in einigen Programmiersprachen, was bei ungeschickter Verarbeitung der Eingabe dann natürlich auch wieder eine Angriffsmöglichkeit bietet.
Genau. Also ich hatte letztes Jahr so einen Kurs gemacht zu Shell-Programmierung, so von Unix-Admins. Und da, also den werfe ich halt standardmäßig auch so Dateien dann, also ich habe dann halt so eine Art Testordner mit Testdateien, auf denen sie dann rumarbeiten dürfen und also zum einen liegen da, ich sag mal, mehrere hunderttausend Dateien rum, die sie vielleicht mal mit einem Stern löschen müssen, also das ist sozusagen das eine und dann lege ich natürlich Dateien an, wo ein Zeilenumbruch im Dateinamen drin ist und Umlaut und Leerzeichen und um das dann halt, also auch unter der Annahme, dass sie müssen dann in den Übungen halt ein Skript schreiben, was auf den Dateien irgendwas rumoperiert und was zum Teil aber dann halt schief geht. Mal ja und mal nein. Und das, also es ist für mich einfach auch sozusagen, oder für die Teilnehmer, als Lerneffekt gedacht. Weil wenn du dann siehst, das geht schief, dann und hast es mal wirklich sozusagen live gesehen, was da schief gehen kann und wie es schief geht, dann habe ich immer die Hoffnung, dass man dann mehr als Lernerfolg mitnimmt, wie wenn alles klar geht und man quasi keine Probleme hat.
Na, das beziehungsweise finde ich ist das, was ich vorhin schon sagte, dass was jetzt eben verstärkt ist, diese Sicherheitsangriffe oder diese Ausnutzung sind halt oftmals intelligent, dass du verschiedene Sachen ausnutzen musst. Und an der Stelle musst du erstmal den Leuten zeigen, was eigentlich so möglich ist, diese schönen Wege durch das System aufzuzeigen.
Ja.
Und das finde ich auch immer wirklich dann interessant, dass oftmals ist weniger so diese Detailfragen dann, sondern auch die Kombination im Großen, was man sich da ausgedacht hat. Und von der Seite her denke ich auch, ist es interessanter, den Leuten mal vor Augen zu führen, wo knallt es, was sind die problematischen Stellen. Ich denke mal, du hast dann solche Dateinamen wie -rf.
Zum Beispiel, minus minus oder Punkt, Punkt, also minus minus ist so ein Fall.
Aber der ist, glaube ich, auch uninteressant.
Na, wie löscht man die Datei?
Also gut, über die Frage würde ich jetzt nicht nachdenken, weil das offensichtlich
ist. Nee, aber das sind halt Sachen, über die also viele Leute, auch wenn sie Admins sind, einfach nie nachdenken.
Wie?
Also löscht die Datei minus minus, weißt du?
Ja, das kriegen wir
nicht hin. Leerzeichen minus minus, Enter.
Ja.
Und minus minus heißt ja, bei RM, oder überhaupt generell, das müsste sogar eine POSIX-Sache sein.
Nee? Nicht nur Extension.
Okay, ist nur GNU, na gut. Auf jeden Fall heißt es, dass das Ende aller Optionen. Und danach kommt noch irgendwas.
Ja, genau. Ja.
Und genau. Oder halt auch, also eine Datei, die hat die besteht aus einem Buchstaben und einem Backspace, also einem Lösch.
Das sind so fiese Geschichten oder Zeilenumbrüche.
Da wird nicht angedruckt. Man sieht halt irgendwas. Also es kommt drauf an, was du von Programm benutzt, welche Shell du benutzt zum Teil. Manchmal steht gar nicht da.
Früher war es auch zum Beispiel das LS, das noch nicht sauber gemacht hat.
Ja, genau.
In der Anzeige. Und wenn man da solche Geschichten hatte wie Dateien, die A, Backspace, B wurden natürlich nur als B angezeigt. Und derjenige versuchte halt krampfhaft die Datei B zu löschen, die es nicht gab.
Also das... Ja, also Schweinereien versuche ich dann halt auch in die Kurse mit einzubauen. Einfach eben wirklich des Lerneffekts wegen, weil ich meine, also ich habe zwar so eine Stange an Übungsaufgaben, die sie machen müssen, wo sie auch schon vielleicht ein paar grundsätzliche Stolperfallen haben, aber wenn sie dann so ein bisschen vorangekommen sind, also der Kurs dauert eine Woche, dann am Ende der Woche haben sie sozusagen die viele Sachen drin, aber dann gibt es eben diese Spezialeffekte, wo man mal ein bisschen mehr nachdenken muss oder wo man halt mal sieht, was wirklich vielleicht schief gehen kann.
Ja, wo man sich in dem Sinne damit auskennen muss. Ja, in dem Sinne, die Möglichkeiten der Shell in dem Falle sind natürlich interessant und sie machen einem das Leben auch leichter, allerdings eben auch bringen Probleme mit sich.
Genau.
Diese Minus-Minus, also dass man die zwei Bindestriche zur Abtrennung von oder zur Markierung des Endes von den Optionen hat, ist Standard im Prinzip für das Get-Opt. Get Oblong. Okay, ja. Get Oblong ist, glaube ich, die GNU-Extension. Und ist dann eigentlich über diese interne Funktion der glibc in sämtlichen Programmen eigentlich drin, ja, wo es unter Umständen nicht mal in der Manpage drin steht. Ja, ja. Also in der Anweisung oder in der Handbuch zu dem Programm ist nicht mal vermerkt, dass diese Option oder dass dieses Verhalten existiert.
Ja, ja.
Und von der Seite her, es gibt zum Beispiel auch viele, viele andere Sachen. Da fallen mir jetzt solche Zusatzdinge ein, also wie eben der Linker. Wenn ich ein Programm ausführe, heißt das nicht, dass mein Programm wirklich ausgeführt wird, sondern das sind eigentlich andere Komponenten mit am Werk. Und oftmals ist es eigentlich, dass ich einen Angriff in diesen auch finde. Also jetzt immer in die Richtung, wo es hingehen sollte, wenn ich zum Beispiel ein ld-preload, das ist eine Umgebungsvariable, habe und über die kann ich gewisse Eigenschaften von dieser Linker-Komponente, von diesem Laufzeit-Linker steuern. Das ist einfach, in meinem eigenen Programm kann ich mich nach dieser Zeichenkette zu Tode suchen. Die finde ich dort nicht. Ja. Und trotzdem wird die Zeichenkette aktiv beim Ausführen meines Programms. Ich sollte sie wahrscheinlich im Binary-Teil, also wenn ich in der Proc PIT und dann in meinem Speicherkram rumwühle, sollte ich die Zeichenkette finden, weil sie in dem Sinne dann eingeladen wurde.
Ja, genau.
Durch diese Zusatzkomponenten, aber bei mir im eigenen Programm verwende ich das nirgendwo. Das heißt im Prinzip, es existieren unter Umständen Angriffe auf mein Programm, was vielleicht auch in Ordnung ist, schön ist, die aber durch andere Zusatzkomponenten unsicher gemacht werden oder unsicher werden.
Ja.
Und oftmals ist es auch vor allen Dingen die Kombination. Beides für sich genommen ist gut, in Ordnung. Aber die Kombination von beiden ist problematisch.
Ja, das stimmt.
Ja, ja, aber eben an dieser Stelle halt mit den Eingaben, wir hängen ja eigentlich noch beim Stack Overflow, wo wir eine Eingabefolge haben, irgendwelche Daten einlesen oder eben Daten einlesen ist auch so ein interessantes Stichwort. Zum Beispiel, wenn ich per Netzwerk irgendwas entgegennehme.
Ich hatte schon im Vorfeld, also in Vorbereitung zur Sendung überlegt, ob man sozusagen sich einen Webbrowser so als Beispiel hernimmt. Aber schon das ist, glaube ich, viel zu komplex. Also wie wir in der letzten Sendung, wer das diesem Link gefolgt ist, zu diesem Beitrag bei Stack Overflow, mit eine Regex zu basteln für HTML. Also das ist viel zu komplex. Also ich habe dann immer, bin dann weitergegangen zu, wenn man jetzt CSVs zum Beispiel nur parsen will, also hier diese Comma-Separated-Value-Dateien, selbst das ist, also das geht noch, das kann man hinkriegen, aber weil, also ich meine, an sich, wenn man jetzt nur als Trenner das Komma zulässt, mag das noch gehen, aber du kannst ja auch das Komma sozusagen innerhalb eines Textfeldes haben, du kannst ja sozusagen...
Ja, das hast du dann mit Gänsefüßchen...
ja, genau. Und,
escaped.
Aber du kannst eben als Feldtrenner dann eben auch Demikolon haben und diverse andere Zeichen.
Ja,
gut. Und ich meine, gut, wenn du es im Vorfeld weißt, das ist kein Problem, aber wenn du es eben vielleicht nicht weißt... Dann
ja gut, dann kannst da hast aber sowieso ein Problem, weil dann die Daten auch nicht auseinandernehmen kannst.
Ja, ja.
Aber eben an dieser Stelle, da fand ich eigentlich so aus Informatikersicht die kurze, prägnante Erklärung bei diesen Regex. Man kann einfach nicht mit Hilfe einer regulären Sprache eine Chomsky 3 war das.
Ja.
Oh je, ich müsste jetzt selbst nochmal nachgucken, aber eine nicht reguläre Sprache parsen.
Ja.
Fertig, aus. Genau. HTML ist eine nicht reguläre Sprache. Jetzt bewege ich mich wieder weiter aufs Glatteis. Eine kontextsensitive Sprache, die man natürlich nicht mit einer regulären.
Wir googeln dann mal, wenn die Musik kommt.
Ja, genau. Wir müssen uns dann nochmal wirklich schlau machen. Wir haben das mal früher alles gehört in unseren Zeiten.
Ja, ja, vor hunderten von Jahren.
Da gibt es irgendwelche Erklärungen. Chomsky 1, 2, 3,
4. Normalform.
Nee.
0.
Ach, 0 waren...
Also ich habe mal irgendwas... Also bei mir fing es mit 0 an.
Ja, dann ist es...
Das ist ja immer so, Informatiker und Mathematiker fangen mal mit 0 an, 1 anzuzählen. Das ist, muss nichts bedeuten.
Ja, und das war eigentlich für mich die knackige Erklärung. Ja. Und das ist eigentlich auch so dieses Ding, wo ich sage, wenn eine Sprache gewisse Eigenschaften hat und ich versuche, mit einem Werkzeug ranzugehen, was nicht diese Eigenschaften erfüllt, dann brauche ich nicht zu erwarten, dass das da rauskommt.
Genau, genau.
Aber interessant fand ich auch wieder dann unten drunter mal an dieser Diskussion, da war ein Kommentar dabei, dass es nirgendwo in der Anfrage darum ging, HTML zu parsen. Es ging alleine darum, aus HTML etwas zu extrahieren mit Hilfe eines regulären Ausdrucks.
Okay.
Und derjenige, der geantwortet hat, der hat natürlich wieder mal die Frage nur zur Hälfte oder leicht umgedeutet und dementsprechend den Parser für HTML gesucht oder den Parser für XML, wo natürlich auch gleich wieder die Keule kommen konnte, es geht nicht.
Ja, genau. Das stimmt.
Und ja, an der Stelle wären, also Browser sind interessante Programme, weil sie natürlich auch interessante Möglichkeiten bieten. Also ja, wenn ich jetzt...
Meinst du als Angreifer oder als Benutzer?
Als Angreifer eigentlich nur.
Ja,
Als Benutzer eigentlich nicht. Nee, weil ein Browser, und das finde ich, ist halt auch, dass er diese den Code oder einen Interpreter selbst wiederum mitbringt heutzutage. Der Fluch der Neuzeit, JavaScript, wo man in dem Sinne dem im Browser, also im Anwendungsprogramm selbst, nochmal die Möglichkeit hat, auf einer Hochsprache oder mithilfe einer Hochsprache irgendwelche Anweisungen auszuführen. Auch eigentlich schon mit recht interessanten Möglichkeiten.
Ja.
Auch wenn das ursprünglich nur im Rahmen von einfachen Sachen gedacht war. Die Annahmen waren einfach damals, es kommen alle Leute und die sind gut.
Genau.
Und dann kamen aber nicht nur die, sondern halt auch welche, die böse sind. Und die haben halt die Sprache auch kreativ genutzt.
Ja. Und dann ging alles schief.
Und da waren dann plötzlich auch andere Möglichkeiten dabei. Ja. Hatte man andere Möglichkeiten geschaffen, die nicht so vorgesehen waren oder die eigentlich nicht gewollt waren. Und ja, was? Oh, wir sind 16 Uhr.
Ja, deswegen, wir können jetzt erstmal in Ruhe vielleicht googeln und hören, machen euch ein bisschen Musik aufs Ohr. Und nach der Pause dann schwanken wir weiter ein bisschen in Bereich von Sicherheit. We'll be right back.
So.
Ja, ja, damit wieder sind wir wieder zurück.
Zurück. Achso, wir haben uns natürlich wieder bei Jamento bedient.
Wie immer.
Unser Lieblingsmusiklieferanten. Und bin ich auf Trance and Dem gestoßen und habe den Titel Electro Life für uns ausgewählt gehabt, jetzt geführt. Für das letzte Lied Electro Life. Ja. Wir hatten zuvor halt uns schon in die Richtung oder ein bisschen geklärt gehabt, was so alles die Angriffsstellen sind oder was eigentlich so beliebte Problemstellen sind, wo man Möglichkeiten hat, die nicht vorgesehenen Aktionen auszuführen, sprich wie wir es jetzt hatten, zum Beispiel eben ein anderes Programm zu starten, eine normale Shell zu starten, mithilfe derer man dann die weitere Befehle, die eigentlichen Aktionen ausführen kann, oder sei es im Prinzip schon alleine nur der normale Start eines anderen Dienstes, eben der IRC-Bot oder genau. Sowas, der sich da irgendwo mit reinklingt.
Also das sieht man auch ganz häufig, wenn man so Angriffe über so Webseiten hat in dem Fall, also wo eine Webanwendung oder ähnliches angegriffen wird. Das Erste, was eigentlich die Angreifer machen, ist irgendwie so ihre Tools-Chain danach zu laden. Also so ein Set von Perl-Programmen, die dann lokal ausgeführt werden. Oder
das,
auch zum Teil PHP-Skripte, die dann was auf dem lokalen Rechner machen.
Ja, je nachdem, wo man im Prinzip dann hin will, wo man im Prinzip sich austoben will. Ich kenne es auch, wenn man sich, sag jetzt mal, im PHP angekommen ist, dass man von dort halt beliebige Anweisungen ausführen kann, dass man an der Stelle halt das abfragt, welches Betriebssystem ist es zum Beispiel, welche Betriebssystemversion läuft dort, welche anderen Einstellungen sind gesetzt. Ich sage mal, klassische für PHP ist Safe Mode aktiviert. Ja. Und solche Sachen. Und daraufhin werden dann unter Umständen die weiteren Aktionen geplant, dass zum Beispiel dann ein entsprechender anderer Code nachgeladen wird. Ich sage jetzt mal, es ist zum Beispiel nicht lohnenswert, auf einem Windows-System nach User Bean Perl zu suchen.
Das ist wohl wahr.
Andere Möglichkeiten. Wenn man zum Beispiel auch gleich anhand der Kernel-Version oder an anderen Programmversionen feststellt, dass noch diese und jene Sicherheitslücken existieren, dass man dann an der Stelle halt gleich gezielt diese also ausnutzt in dem Programm.
Also du hast ja vorhin auch diese verschiedenen Schritte angesprochen. Also zum einen kann ich mich erinnern, es gab mal bei Chrome eine der letzten großen Probleme, war es, da war ich. Also über die Zahl bin ich nicht ganz sicher. Vielleicht kann unser X-Affe, der hier nebenbei den Chat bedient und zuhört, dann nochmal googeln. Aber ich glaube, es waren 16 Sicherheitslücken, die so nach und nach ausgeweitet wurden, bis der Mensch zum Ziel gekommen ist. Und vor 2 oder vielleicht auch 3 Kongressen gab es mal einen Vortrag von einem Menschen, der hat damit angefangen, dass er den Pidgin-Client, glaube ich, also so ein Chat-Client des Administrators angegriffen hat. Also man kann so ein Icon mitliefern hier, so ein Bildchen von sich selbst quasi. Und da war es halt auch so, dass die Programmierer der Software halt der Meinung waren, das, was da mitkommt, ist halt immer ein Bild. Und wir behandeln das halt als Bild oder wir führen das halt einfach mal aus. Und wenn da halt ein Exe mitkommt, dann wird die halt auch ausgeführt. Und er hatte dann, also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, das ist jetzt wirklich frei aus der Erinnerung, der konnte dann halt quasi auf den Rechner des Admins zugreifen und hat dann einen speziellen Bug in der Ethernet-Karte ausgenutzt und ist dann, glaube ich, hat dann über einen DNS-Server sich ins ganze Netzwerk dann weitergehangelt oder so. Also es war eine sehr sehr abenteuerlicher Angriff über verschiedene Ebenen, auch was, was wir vorhin schon besprochen haben, also über die Anwendungsebene, zum Teil über die Hardware-Ebene, bis er dann wirklich sich im kompletten Netzwerk dann ausbreiten konnte.
Und diesbezüglich fiel mir auch schon in der Vorbereitung noch ein Angriff ein, aber ich kann nicht mehr richtig mich erinnern, für was das ausgenutzt wurde. Und da begann eigentlich der Angriff, dass auf eine Webseite wurde entweder wurde der Code direkt eingespeist oder es wurde auf alle Fälle erstmal halt von den Administratoren ein Session-Cookie gestohlen. Das heißt, man war erstmal Administrator des Portals. Daraufhin konnte man dann wiederum Einstellungen verändern, mit Hilfe derer man wiederum zum Beispiel Programmcode ausführen konnte, war es dann, der dann wiederum eben dazu geführt hat, dass man im Betriebssystem war. Und von dort aus konnte man dann im Prinzip wieder den lokalen Root-Exploit nutzen, um die Root-Rechte zu erlangen und von da aus ausgehend weiter die in den Kernel zum Beispiel einzubrechen, wenn man das noch vorhatte. Aber ich glaube damals, ich kann überhaupt nicht mehr so richtig zuordnen, wo das war. Das war unter Umständen entweder war es Angriff auf einen Linux-Kernel oder bei irgend sowas Größerem. Jedenfalls ist dann hinterher so ein richtig, fand ich es eben sehr interessant, einfach nur die Auswertung des Ganzen, als dann gebracht wurde, wie sich dann die Angreifer durchgehandelt haben, was da passiert ist. Und das war eben auch so eine Kette, die hat, ich sage jetzt mal, vielleicht mit einer etwas harmlosen Stelle begonnen, aber sich peu à peu ist man da durchs System gewandert, bis man eigentlich an dem Ziel war, beziehungsweise an der interessanten Stelle, wo man viel anstellen konnte. Und insofern sind halt, wie ich vorhin schon mal gesagt hatte, die Sicherheitsangriffe auch interessant. Also in dem Sinne, ein Angreifer ist weniger so ein Script-Kitty, was da mal irgendwo mit irgendeiner Toolbox sich was zusammenstöpselt und damit versucht, massenhaft irgendwelche Rechner zu infizieren, sondern jemand, der gezielt schöne Angriffsmöglichkeiten, Angriffspunkte ausnutzt und da in dem Sinne ins System einbricht. Also insofern, es hat auch einen gewissen schöpferischen Wert, beziehungsweise auch einen gewissen ästhetischen.
Ja, ja. Und ich meine, dazu gibt es ja auch jetzt seit vielen Jahren Honeypots. Ja. Für sowas, wo man dann zumindest einige Angreifer bei ihrem Tun auch beobachten kann. Und das ist zum Teil halt schon interessant.
Also genau, ich überlege gerade. Honigtöpfe.
Die Honigtöpfe. Und es gibt halt auch sowas für SSH. Es gibt ja zum einen das Honeynet-Projekt, das ist halt ein sehr großes Projekt und mit einer sehr ausgereiften, guten Software dahinter. Und es gibt sowas aber auch für SSH, aber mir fällt eben gerade der Name nicht ein. Das spiegelt halt dem Angreifer auch ein funktionierendes SSH vor und skriptet das alles mit. Und das Coole ist halt, du kannst dir dann sozusagen später das so wie ein Film mehr oder weniger anzeigen lassen, was der Typ halt gemacht hat. Und das ist halt schon ganz cool, mal mitzuverfolgen, mit welchen Schritten ist er vorgegangen. Und dann sieht man halt sehr häufig, dass vielleicht sind das dann auch nicht die Top-Profi-Angreifer, die solche Kisten so hops zu nehmen, aber dass sie dann schon mit sich genauso anfängerhaft durchs System hangeln wie, ich weiß nicht.
Die haben eine Shell und machen in dem Sinne nichts damit.
Die haben eine Shell
und laufen ein bisschen durch die Verzeichnung.
LS. Welche Optionen gibt es? Müssen wir mal machen, LS. also jetzt übertrieben gesagt.
Ja, ja.
Also es ist jetzt nicht so, dass man dann hier irgendwie eine ganze Kette von Kommandos ablaufen sieht, sondern in einigen Fällen ist es dann doch so, dass dann die Typen irgendwie doch nicht wissen, wie sie ihre Tools da zu bedienen haben. Ja. Dann sind es aber vermutlich dann doch eher wieder die Script-Kiddies, die jetzt zwar froh sind, irgendwie einen Rechner aufgemacht zu haben
und
jetzt
wissen sie aber nicht weiter. Verdammt, ich bin in den Honeypot eingebrochen.
Ja, genau. Also ich vermute, dass die Kenntnisse fehlen, die dann auch.
Ja, aber noch kurz zur Erklärung im Prinzip für die Zuhörer jetzt. Für den Honeypot, also den Honigtopf, der die Bienen anlocken soll, sind halt wirklich gefälschte Dienste, Dienste aufgestellt, die teilweise bewusst Sicherheitslücken haben oder in denen Sicherheitslücken nicht behoben wurden. Und dementsprechend ist der Anreiz halt gegeben für Angreifer, dort einzubrechen. Aber der Angreifer wird in dem Sinne erwartet und wird bei seinem Tun beobachtet. Also es werden in dem Sinne Analysewerkzeuge von außen wiederum angesetzt an dieses System, um zu beobachten, was passiert und natürlich, um im entscheidenden Fall dann doch noch die Reißleine zu ziehen und denjenigen rauszuwerfen, wenn er halt doch zu weit gekommen ist. Genau. Aber seinen Weg bis dorthin zu verfolgen, um im Prinzip rauszufinden, was für Aktionen unternimmt er. Also was sind seine Schritte, die er geht, was sind die Möglichkeiten, die er sucht oder die er nutzt. Und um eben auf diese Art und Weise herauszufinden, was sind noch mögliche andere Angriffsstellen oder was sind mögliche andere Bedrohungsszenarien, ja, um da an dieser Stelle die andere Software in dem Sinne zu stärken und um im Prinzip prinzipiell zu lernen, dass was Angreifer im Prinzip für ein Vorgehen haben. Genau. Also es gibt ja eben nicht nur die Angreifer auf der einen Seite, sondern es gibt auch wirklich die Leute, die versuchen halt diese Angriffe abzuwehren. Ja. Unabhängig jetzt von den Anwendungsprogrammierern, die natürlich auch dafür sorgen sollten, dass die Software ordnungsgemäß ist, aber es gibt halt auch die versuchen im Prinzip die Anwendung im Nachhinein noch abzusichern, beziehungsweise die halt untersuchen, was sollte man prinzipiell tun bei der Anwendungsentwicklung. Mhm.
Ja, also die Software, die ich meinte, die heißt Kippo und findet man bei Google Code. Das, ich hatte jetzt gerade gesehen, es gibt auch einige YouTube-Videos, die vermutlich zeigen, wie man das installiert oder was da halt so bei
Das ist natürlich aber interessant, also ich brauche ein Soap.
Ja, ja, das, das ist quasi...
also was, oh, was dabei, es funktioniert aber dafür auf Windows 7.
Na, immerhin. Und was dabei rauskommt hier, ist halt so eine... quasi so ein Filmchen, du hast hier so ein Eingabefenster.
Ja, ja, ich sehe.
Und siehst dann so halt, was bei den einzelnen Ausgaben rausgekommen ist. Wobei, du kannst halt hier auch als Admin selber Sachen mitmachen. Also du kannst sozusagen interaktiv diesen Typen noch ein bisschen mit ärgern. Und
ach, das ist ja gemein.
Und ach. Und da gibt es also einige Typen, die da wirklich sehr kreativ auch die Angreifer wieder pornen. Also das ist echt krass, was dann Leute da in Freizeit investieren, um den armen Angreifer, der gerade froh ist, dass er eine Kiste abgemacht hat, dann auch noch zu ärgern. Und der, naja, also...
Aber wie gesagt, aber das ist natürlich, wenn ich das jetzt zum Beispiel wieder gerade gesehen habe, das war auch einer, der hier live auf dem System arbeitet.
Ja, ja.
Der hat nämlich irgendwie Tippfehler und ähnliches alles mit drin.
Und das ist, das ist schon ein bisschen merkwürdig, dass das hier quasi die Leute, die dann hier reinkommen, einfach mit Tab-Completion arbeiten können. Wobei, also das ist auch sowas, das sehe ich auch zum Teil bei Admins.
Die sich gar nicht den Root-Zugriff erhacken müssen, sondern ja, ja, die einfach das Passwort dafür haben.
Ja, ja.
Und eigentlich also jeden Tag damit arbeiten, aber in dem Sinne auch nicht wirklich damit umgehen können.
Genau. Und
Tab Completion ist da so das primitive Beispiel, wo auch viele Leute, wo ich sagen, auch beim Diktieren, wenn ich da sage A, B, Tab, die drücken einfach nicht die Tab-Taste.
Ja, 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 ja.
Erlebe ich auch oft genug.
Das stimmt. Also das ist aber generell, also auch wenn du sozusagen Telefonsupport machst und also irgendjemand ruft dich an und hat ein Problem, gib jetzt mal ein.
Ja.
ALS, Leerzeichen, Minus, muss ich Minus ausschreiben. und sowas. Also, ja, das ist halt...
Das ist auch manchmal schwierig, ist schon alleine mit dem... Oder dass der eigentlich Admin halt nicht wirklich arbeiten kann oder geschult ist.
Ja, das ist halt schon ein bisschen dramatisch eigentlich.
Ja,
ja, also Kippo ist halt so eine Software, mit der man kann man halt auch ein bisschen rumspielen und Spaß haben. Und auch die ganzen Antivirenfirmen.
Oder eben was dabei lernen und sehen.
Ja, genau. Also Antivirenfirmen und überhaupt Leute, die in dem Bereich forschen, haben auch sehr viele so Honeypots draußen im Internet rumstehen, die auch dann wirklich aufzeichnen, was es an Angriffen jetzt an die Kiste kommt. Und
gibt es zum Beispiel für Viren nicht auch so eine virtuelle Umgebung oder sowas, wo ich den Virus mal laufen lasse und dessen Aktionen verfolge, dessen Aktionen beobachten kann?
Ja, es gibt zum einen eine Webseite, die ich natürlich auf Befehl wieder nie weiß.
Oh Und nee, aber ich glaube auch, die so diese Security-Leute in dem Sinne verwenden, um doch mal ein Virus laufen zu lassen, zu gucken, was er eigentlich tut oder was er versucht, ihm doch mal eine schöne Spielwiese zu bieten, wo er sich austoben darf, aber eigentlich nicht kann. Und ja, das Verwirren, um im Prinzip dann herauszufinden, was diese Viren treiben oder was diese Viren in was sie für ein Ziel verfolgen. Wobei das natürlich auch bei Viren wiederum schwierig ist manchmal, dass sie das gar nicht auf den ersten Blick offenbaren, dass Viren eigentlich oftmals nur kleinere kleinere Schritte am Anfang gehen und dann erst auf nach einiger Zeit, nach einigen Ereignissen oder sowas erst wieder aktiv werden oder ihr eigentliches Ziel offenbaren und angreifen. Und die hast du.
Also ich suche nur nach einem, weil mir es auch gerade nie einfällt. Also mir schwebt so Bagebuch rum, aber ich glaube, das Ding hier ist anders. Also ich dieses Software-Teil, was du meintest.
Ja, und prinzipiell geht es halt, so wie wir es halt jetzt auch schon gesagt hatten, die Angriffe oder sowas, die auf mehreren Ebenen in dem Sinne stattfinden, dass man die auch in dem Sinne wirklich versucht zu verhindern. Also einerseits ist es eben wirklich, dass im Programm schon ordentlich gearbeitet wird, dass im Programm erst gar nicht diese Möglichkeiten für den Angriff eingebaut werden. Das in dem Sinne würde ich jetzt mal, dass die Abwehr Verhindern von überhaupt der Möglichkeiten, aber im Prinzip dann auch später, dass man Möglichkeiten vorsieht, Möglichkeiten wahrnimmt, wenn der Angriff stattgefunden hat. Also das ist, glaube ich, auch so ein Fehler mit, den man nicht machen sollte, dass man annimmt, dass man fehlerfreie Programme schreibt, dass die eigenen Systeme hochsicher sind und dass da keiner reinkommt. Ich glaube, wer mit der Illusion rangeht, der hat schon verloren. Das ist, hatte ich letztens mal auch im Rahmen dieser in Algerien dieses Rebellenangriffs auf dieses Kraftwerk, auf diese, was da war. Da sprach auch ein Sicherheitsberater, der im Prinzip Firmen in Krisengebieten bezüglich Mitarbeitersicherheit und sowas berät, sagte, als erstes müssen die Firmen erkennen, dass sie ein Problem haben. Solange sie der Meinung sind, dass sie sicher sind und dass ihnen nichts passieren kann, kann er sie nicht schützen, kann er ihnen nicht helfen und kann er ihnen auch in dem Sinne keine Maßnahmen empfehlen.
Also ich kann da nur so ein Erlebnis auch aus dem Seminar von mir erzählen, was ich vor längerer Zeit hatte. Da war es halt auch so, dass in dieser Firma die Leute der Meinung waren, dass sie sehr sicher sind, also auch, dass sie eine gute Gebäudesicherheit haben, also man konnte halt quasi nur, sie muss sich beim Wachmann anmelden und wurde vom Wachmann abgeholt und selbst rausgehen musste man mit einer Person, mit einer Begleitperson, also man konnte sich quasi nie alleine bewegen und darauf waren sie halt sehr stolz, dass sie da sozusagen eine hohe Gebäudesicherheit haben und ich muss sagen, das reizte mich natürlich so ein bisschen, weil also es ist halt wirklich so, wie Jörg sagt, üblicherweise, wenn Leute sagen, wir sind sicher, dann ist das der beste Weg, dass sie eigentlich Unsicherheiten haben. Und dann bin ich halt in der Mittagspause raus und meine Kursteilnehmer waren dann doch sehr, sehr verwundert, dass ich ohne Anmeldung dann neben ihrem Bürotisch am Ende stand und sich wunderten, wie ich wohl da reingekommen bin, ohne, also an Wachmännern vorbei und auch ohne, dass jetzt jemand mich aufgehalten hätte, sondern die Leute, denen ich begegnet bin, die haben mich freundlich gegrüßt und ich habe freundlich zurückgegrüßt. Also,
ach so,
ich habe also mehrere Schranken da, also mehrere Einlassschranken einfach quasi
passiert, indem du Aktentasche hattest und Job halt, beschäftigt aussahst.
Ja, also das, man muss halt sozusagen da ein bisschen die Sprache der Menschen mitsprechen und auch das ausnutzen, dass Leute hilfsbereit sind und gerne helfen wollen.
Das ist halt ein bisschen ärgerlich immer, dass das so ein Angriffspunkt ist, aber es ist wirklich einer.
Ja, und das führte dann allerdings dazu, dass ich dann mein Seminarprogramm an dem Tag ein bisschen umstellen musste, weil wir haben dann längere Zeit über diesen Punkt Gebäudesicherheit und in dem konkreten Fall noch Social Engineering dann gesprochen und ich denke aber doch, das war eine Lektüre für alle Teilnehmer. Dass
man sich nicht auf dieses hohe Ross setzen darf und glauben darf, man ist nicht angreifbar.
Genau.
Also mir fällt da jetzt einfach nur wieder dieser Fall ein, links was unter den Arm geklemmt, rechts was unter den Arm geklemmt.
Genau.
Sowas. Du kannst mir nicht mal hier die Tür aufmachen.
Ja.
So, und da ist immer jemand da und hilfsbereit und ähnliches. Und egal, ob ich den schon mal jemals auf dieser Etage gesehen habe, das ist immer interessant, weil man im Prinzip neu in Firmen, du wirst das wahrscheinlich wesentlich häufiger erleben, aber dann ist überhaupt keine Skepsis da. Okay. Gehört er hierher oder was macht er hier? Unter Umständen ist es halt dem Blaumann angezogen, sag ich jetzt mal, in den Sofaraum marschiert, das System runtergefahren, ausgebaut, mitgenommen. Ja. Können Sie mir nicht noch das Tor hier öffnen? Und dann ist man mit dem Surfer weg.
Ja.
Man war der Wartungstechniker und ich wurde doch gestern angerufen.
Ja. Und ich meine letztlich, also in Deutschland wie auch in anderen Ländern, ist auch dieses Autoritätsdenken immer noch da. Und wenn du halt hier ein großes Abriss machst, dann also und sagst hier, wenn Sie mich jetzt nicht reinlassen, dann ist Ihr Server, also Ihre Firma bis morgen noch offline.
Ja, dann hältst du das Handy kurz hin, hier, ich habe die Nachricht gekriegt, hier, das System ist aus, ich muss ja rein, los, mach mal.
Und also es gibt halt viele Tricks, mit denen man halt, also Menschen haben einfach grundsätzlich selbst auch Schwachstellen, die man ausnutzen kann. Und die sind einfach da, weil man sozusagen auch sozial von Interaktion so gewisse Sachen erwartet.
Genau. Also das, was es ein bisschen ärgerlich an dieser Stelle macht, dass im Prinzip diese Schwachstelle ja eigentlich eher was ist, was uns im normalen Alltag hilft.
Genau.
Diese Hilfsbereitschaft, dass man anderen ein gewisses Vertrauen per se entgegenbringt und ähnliche Dinge. Das ist das, was, wo man hier wahrscheinlich zu kämpfen hat, das dann rauszunehmen, dass man an der Stelle das Misstrauen in dem Sinne einbringt, also in gewissen Ebenen.
Und deswegen, also ein häufiger Angriffsvektor sind einfach auch Telefone. Also man kann ja mit dem Telefon auch wie bei IP-Paketen beliebige Telefonnummern mit übertragen und angezeigt werden.
Ja.
Und dann wird halt eine interne Nummer angezeigt, vielleicht auch die Nummer der IT-Abteilung. Aber anrufen tut irgendjemand aus Honolulu und gibt halt hier eine Anweisung durch. Und also ich sage halt immer den Leuten dann, bedankt euch für den Anruf, legt auf und sagt ihr ruft zurück, legt auf und ruft zurück. Und ruft in der richtigen Abteilung an. Und dann ist schon mal, also schon mit dieser kleinen Maßnahme, ohne dass man einen großen Aufriss macht, kann man sich zumindest mehr absichern und man ist halbwegs klarer, dass man da wirklich von der IT-Abteilung angerufen wurde und dass dann irgendwie ein Typ von sonst wo anruft und irgendwas wissen will. Und ein gesundes Misstrauen hilft da immer durchaus.
Ja, das ist richtig. Beziehungsweise fiel mir da jetzt ein anderer Angriff ein, Telefonzentrale, über die man halt remote Einstellungen an den Telefon vornehmen konnte. Also man ruft halt den Telefonapparat an, Raute und so weiter, noch ein paar Codes hinterher und macht halt eine Rufumleitung rein.
Genau.
So, über diese Art und Weise kann man natürlich auch immer aus dem Haus anrufen.
Genau.
Und entsprechend die Rufumleitung platzieren.
Ja. Und ich meine, so der eine oder andere wird es vielleicht schon gehört haben von dem Phone-Freaking, was ja auch schon ein sehr altes Problem ist. Also hier angefangen mit diesen Captain Crunch-Packungen. Also modern würde man sagen Frühstücks-Cerealien. Und die hatten damals irgendwie so eine Pfeife mit drin. Also und die Pfeife blies halt genau auf 2600 Hertz. Und wenn man das mit ins Telefon reinblies, hat es halt so ein das Reset-Signal bei der Telefonanlage verursacht und man konnte halt beliebige Telefongespräche machen, die kostenlos waren. Und deswegen waren diese Pfeifen sehr lange, oder beziehungsweise die Frühstückspackung sehr gerne gekauft. Und später, also ich meine, das setzt sich halt auch fort. Also wir haben halt auch Leute durchaus unter der Hand berichtet, dass große, international bekannte Konzerne wirklich sechsstellige Summen verloren haben, weil eben Leute sich da in die Telefonanlage eingehackt haben, muss man sagen, und dann also Ferngespräche quer durch die Welt geführt haben. Und das halt zum Teil aber auch verkauft haben. Also sind einigen Leuten hinterhergekommen, die haben das dann halt einfach sozusagen von Firma XY die Telefonanlage benutzt und haben dann halt so einen Telefonladen aufgemacht und haben dann halt Ferngespräche verkauft. Und das...
Das, also kenne ich ja auch ein jenerer Beispiel, wo das so war, beziehungsweise auch da fällt mir ein, ich glaube, das war so in den USA, dieser musste man halt immer die Münzen einwerfen und da wurde, glaube ich, auch nur dieses Klappergeräusch dieser Münzen registriert. Aha. Also ich weiß nicht, ob es jetzt nur eine Urban Legend ist. Weil es eigentlich eher danach klingt oder ob es echt ist. Und wenn man im Prinzip dieses Klappergeräusch halt einfach nur durch ein Klackern auf nachgeahmt hat, dann konnte man in dem Sinn auch telefonieren. Also es wurde irgendwie das Geräusch analysiert und nicht wirklich der Münzeinwurf oder sowas ähnliches.
Klingt aber das also klingt mir schon relativ
nach Urban Legend.
Ja, klingt mir weit hergeholt. Aber ich meine, warum
auch nicht? Ja, Probleme gibt's, die sind so kurios. Ja, genau. Lass uns nochmal zurückspringen. Also zum Thema. genau, die Angriffe in lokalen Anwendungen sind in dem Sinne wirklich halt Code einschleusen und dass man sowas hat, beziehungsweise dann auch, wenn es Anwendungen sind, die in gewisser Weise irgendwas weiterverarbeiten. Ja, natürlich, da fällt mir natürlich der Angriff auf Geräte ein. Sowas wie, also in den, hier in dem Fall ein Denial-of-Service-Angriff, der dazu diente, ein Schachbrett auszudrucken.
Wobei, das war ja in dem Falle gar kein Fehler. Also, vielleicht muss man dazu sagen, das war eine Postscript-Datei. Und, also das war kein Schachbrett in dem Sinne, sondern das war, glaube ich, ein Ball.
Eine spiegelnde Kugel
über dem Ball spiegelte sich das Schachbrett. Und das ist, also, und das Ganze war aber quasi nicht, nicht Pixel für Pixel in der Datei abgelegt, sondern die Datei hat quasi das erstmal das Bild ausgerechnet, sozusagen. Also da war quasi eine Formel quasi einkodiert. Und der Drucker in dem Falle, der musste dann...
Der im Prinzip das Raytracing ausgeführt hat.
Genau, und das hat dann doch den Drucker etwas länger
beschäftigt.
Genau.
Ja, beziehungsweise in diese also eben an sich eben so eine Nichtverfügbarkeit deines Dienstes ist halt für in gewissen Bereichen auch schon ein Angriff, eine Bedrohung.
Ja.
Und diesbezüglich konnte man ja auch eine Zeit lang so Virenscanner zum Beispiel mit einer 42.zip beschäftigen.
Ja, ja.
Ach so, ich dachte, die sind mal mittlerweile so intelligent
geworden. Also die modernen Virenscanner, so die ich kenne, die gucken quasi sich nur die MD5-Summe an. Und wenn das halt der 42.zip entspricht, dann sagen sie, okay, ist alles
die ist sauber.
Die ist sauber. Oder aber sie versuchen, also es gibt auch so Programme, die packen eine gewisse Zahl von Ebenen aus und danach hören sie halt auch auf. Also
ja,
das Problem
genau.
ist an sich nicht gelöst. Das ist halt nur, man versucht mit Heuristiken diese 42.zip zu erkennen.
Ja.
Und wenn du die aber ein bisschen modifizierst,
ach, bist du auch wieder dann, durch. Aber hast du so
viel? Ich meine, gut, du kannst entweder das Programm packt dann wirklich alles aus, wenn also so ein dummes Programm ist. Oder es packt halt nur vielleicht 3-4 Ebenen aus und hört dann auf und sagt dann.
Ja gut, wobei es, es ist halt, ich glaube, da kam ein Petabyte raus oder sowas.
Mehr?
Waren das Zeta? Nee, jetzt waren das. Also jedenfalls, es kommt sehr viel raus. Das Problem wird einfach sein, das dann schon zu scannen. Wobei, wiederum für Virenscanner ist natürlich auch, wenn man die Intelligenz einbaut und sagt, in meinen... 4,5 Petabyte, aha. Dass man sagt, eigentlich, wenn jetzt eine Zeichenkette folgt, die 42 A's enthält, dann finde ich da drin keines meiner Muster. Dass man an der Stelle zum Beispiel auch solche Abkürzungen nimmt. Ja. Aber in dem Sinne, wenn man das halt immer im Speicher entpackt und abscannt, wenn man so einen Datenfluss hat, dann könnte man das auch wirklich komplett durchscannen. Man hat es halt nie so komplett entpackt, immer nur, was weiß ich, mehrere MB. Und geht aber Stück für Stück dieses ganze Ding durch. Ist, denke ich mal, sehr schwer, das zu implementieren, das sauber zu implementieren. Aber theoretisch, denke ich, wäre es, also halte ich es für möglich.
Ja,
Ich meine, man kann 42.zip auf korrekt, also auf Virenfreiheit zu prüfen.
Also vielleicht, ich weiß gar nicht, ob wir das mal erklärt haben, aber das, also die 42.zip, die Datei, ist einfach eine Datei, die 42 Kilobyte groß ist an sich, wenn man sie bekommt. Und die ist aber halt mehrfach gepackt. Also über verschiedene, also rekursiv gepackt über fünf Ebenen, glaube ich. So. 5 oder 6 Ebenen, sowas. Ja. Und man muss halt dann jede Ebene.
7
sogar, okay. Jede Ebene auspacken und die Datei wird halt jedes Mal größer und größer. Und wenn man alles auspackt, alle Ebenen und bis rund auf alle Dateien, kommt man eben auf 4,5 Petabyte, was 4.500 Terabyte sind. Also ein Terabyte sind so 1 bis 2 Terabyte, würde ich sagen, sind so aktuelle Festplattengrößen.
Ja.
So, also ich meine, man kann natürlich mehr und weniger bekommen, aber sagen wir, wenn man jetzt in den Laden geht und eine durchschnittliche Festplatte bekommt,
dann kauft, hat man so 1 bis 2.
Hat man ungefähr eine Terabyte Platte, also braucht man so 4000 solche Platten und dann kann man das dann auch
mal abspeichern.
Mal abspeichern.
Wobei es uninteressant ist, weil wirklich in dem Entpackten ist dann in den Dateien, glaube ich, nur noch A's drin. Nee, also Hexadezimal AA.
Okay.
Hier unten die letzte Zeile.
Ja, Alex AA.
Und aber wenn man im Prinzip naiv daran geht und sagt, man analysiert den Inhalt der ZIP-Datei und dann findet man wiederum eine ZIP-Datei, die man halt auspacken muss, um sie analysieren zu können. Ja. Ach ups, da steckt schon wieder eine ZIP-Datei drin.
Genau.
Dann läuft man genau in diese Verschachtelung hinein, die einem dann in der letzten Ebene so einen großen eine große Datenmenge beschert.
Genau. Ich meine, also auch so an lokalen Angriffen, was durchaus auch gerne gemacht wird, sind so PDF-Dateien, die gerne wieder angegriffen werden. Oder halt jetzt die Java-Datei.
Oder sowas.
Also ich hatte jetzt, also als diese letzten Java-Probleme auftauchten, hat irgendjemand geschrieben, dass, also der hatte so, ich glaube, so formuliert, dass man schätzen sollte, wie viele Tage im Jahr 2012 es sicher war, Java zu benutzen.
Wie viele Tage?
Also wie viele Tage gab es keinen Exploit ohne oder keine Schwachstelle ohne irgendwelche Fixes?
Also erstmal so ganz böse gesprochen, keinen.
Genau, null.
Ja.
Die Antwort war null.
Ja, weil ich mich nämlich auch ziemlich gut an sowas erinnern kann, dass Sicherheitsmeldungen rauskamen, die auch dann gnadenlos ignoriert wurden.
Genau.
Und an der Stelle war halt die Möglichkeit zum Angriff, zum Einbruch da.
Ja, ja.
Und ja, die Firma mit O hat sich da halt Zeit gelassen oder gesagt, das ist keins.
Ja, genau. Also das machen ja auch generell Firmen gerne. Ich denke, das müssen wir vielleicht in anderen Sendungen nochmal ein bisschen genauer beleuchten. Auch so das Thema,
Wie
geht man damit um?
Das ist aber auch interessant, weil ich das persönlich jetzt auch schon selbst erlebt habe, dass ich in die Problematik hineingelaufen bin, eine Sicherheitslücke gefunden zu haben in fremder Software oder dass in meiner Software Sicherheitslücken gefunden wurden. Und wie damit umgehen? Denn du hast einfach dieses Problem, du kannst oftmals nicht sofort reagieren. Du kannst oftmals auch nur sofort irgendein Pflaster drüber kleben, so also eben dieses MD5-Ding, dass du guckst, wenn hier ein Angriff kommt, sprich im Prinzip ist da ein Semikolon in meinem Passwort drin, dann schmeißt das weg. Ja. Das Ding ist zwar nicht behoben, das ist zwar nicht sauber gelöst, das Problem, aber es ist erstmal so ein Schnellfix. So ein Workaround ist gefunden. Weil man eigentlich eine saubere Lösung des Problems unter Umständen Tage in Anspruch nimmt.
Ja, genau.
Und da kenne ich es auch und da finde ich eigentlich auch schon diese Vorgehensweise mit dem Verschweigen gar nicht so schlecht.
Ja, also ich meine, üblicherweise hast du ja dieses Responsible Disclosure, was viele machen, dass eben derjenige, der es gefunden hat, erstmal zu dir kommt und sagt, hier, ich habe da was gefunden, du hast jetzt meinetwegen 10 Tage oder 30 oder wie auch viel auch immer Zeit, das zu fixen. Und wenn du es bis dahin nicht gefixt hast, dann melde ich das halt. Und dann, das gibt dir halt auch die Möglichkeit zu reagieren
Das
nicht nur ein Workaround einzubauen, sondern halt gleich ordentlich zu
Ja, das, beziehungsweise ich kann dann im Prinzip auch, was ich an der Stelle halt immer mit als wichtig empfand, die Kommunikation zu demjenigen auch aufrechterhalten.
Genau.
Also ich, dass man so einen gewissen Kreis von Eingeweihten hat. Da gibt es auch gewisse Security Groups untereinander, von den Distributionen und verschiedenen Softwareherstellern, wo Sicherheitslücken schon offen kommuniziert werden, aber halt nicht an die große Öffentlichkeit damit gegangen wird. Sodass im Rahmen derer kann man, weiß man im Prinzip schon Probleme im Vorab. Also oder wird man im Prinzip darüber informiert, kann entweder selbst Maßnahmen ergreifen, wenn man irgendwie betroffen ist, oder sieht dann im Prinzip, wie sich dem Ganzen angenommen wird.
Wie hast du in deinem Fall reagiert?
Kannst du was sagen? Also ich habe jetzt bei mir das auch erstmal im kleinen Kreis gehandhabt, Pflaster drüber geklebt und dann muss das halt nochmal sauber gelöst werden, wenn das Ganze, wenn sich eigentlich die Strukturmöglichkeiten, die Strukturen so geändert haben, dass sich die Möglichkeiten bietet.
Okay.
Aber in dem Sinne wurde jetzt erstmal einfach nur das Ganze so zugeschmiert, dass man halt nicht mehr an das Loch rankommt.
Okay.
Also eben auch so eher dieser Verschwiegenheitsansatz, wenn das dann alles komplett durch ist, wenn das auch sauber gefixt ist, dann habe ich auch kein Problem damit, darüber zu sprechen. Aber bis dahin wollte ich das halt erstmal nur so, also ja, im Prinzip so mit diesen abgestuften Veröffentlichungsintervall.
Ja, ich hatte ja auch in dem letzten Blogbeitrag da was diese Grafik mit
ja, das fand ich auch sehr schön
reingeschrieben. Die, also Veracode, die haben halt hier so eine Infografik erstellt, die man hier mit benutzen kann. Also da ging es um so Bug-Bounties, also so diverse Firmen bieten quasi Geld an für Bugs, für sicherheitskritische Bugs, die, die gefunden werden. Und die haben dann halt so verschiedene Aspekte von diesem Programm halt mal mit beleuchtet. Also hier, es ging halt Mozilla, Google, Facebook, Etsy, PayPal und das war's. Die haben sie halt mal mit beleuchtet, haben irgendwie die Zahlen, also was man so an Bug, also an Geld für einen gefundenen Bug bekommt, mit hingeschrieben und verschiedene andere Aspekte. Also es war also für mich schon relativ interessant, das Ganze mal mit
durchzulesen. Diese Aufstellung zu sehen.
Ja, genau.
Und natürlich, scrollen wir weiter runter. Ich glaube, da waren unten dann nämlich noch ein paar interessante. Hier kommen nämlich noch so mal wiederum so ein paar interessante typische Angriffsszenarien. Ich fand hier wiederum die, denn das, was eigentlich auch teilweise unterschätzt wird, steht hier auf Platz 1, Information Leakage. Sprich im Prinzip die Preisgabe von Informationen, für die ich eigentlich kein Recht habe, sie zu sehen, sie zu bekommen und dass ich doch daran komme.
Ja.
Und ich finde, da, also es unterscheidet sich dann schon auch wieder mit, ob ich sie direkt oder indirekt bekomme. Interessant sind nämlich zum Beispiel solche Sachen, wo man indirekt Sachen abfassen kann.
Genau.
Sowas wie zum Beispiel, gut, im klassischen Fall ist es halt bei einer Login-Maske, wo ich Benutzername, Passwort eingeben muss und schon nach dem Benutzernamen die Fehlermeldung bekomme, Benutzername falsch.
Genau.
So, also weiß ich schon mal, wenn ich das hingekriegt habe, habe ich einen korrekten Benutzernamen erlangt. Und danach brauche ich mich nur noch um das Passwort zu kümmern. Oder zum Beispiel so im Web dann die interessanten Funktionen, ich möchte ein Passwort neu zugesendet bekommen. Das heißt, ich probiere da einfach erstmal durch von meinen Bekannten, wer ist denn eigentlich auch auf der Seite, hämmere deren E-Mail-Adressen rein. Ach ja, okay, wenn das System mir sagt, ich habe Ihnen erfolgreich eine neue E-Mail-Adresse zugestellt, ein neues Passwort zugeschickt. Und bei anderen es ist, sagt, Passwort ist E-Mail-Adresse unbekannt, dann weiß ich ganz genau, okay, also war die Adresse bekannt.
Ja,
genau. Also das ist im Prinzip, ich erlange dann zwar nicht den Inhalt der Datenbank, also ich kann nicht direkt abfragen, was steht drin, sondern ich kann nur indirekt prüfen, ob gewisse Einträge vorhanden sind und auf diese Art und Weise halt an Informationen gelangen.
Ja.
Also es ist natürlich wiederum mit einer Frage, wie sensibel sind gewisse Informationen, wie schützenswert sind sie, aber teilweise ist es halt auch, dass sehr schützenswerte Informationen, also um die, wo man sich wirklich Gedanken drum machen muss, dass die auf diese Art und Weise ausgespäht werden können. Und das sind eigentlich dann auch nicht mal unbedingt zwecks Ausspähen und ähnlichen, so ich gehe mal auf ein Facebook-Profil und lese da mal rum, was da steht, was derjenige selber preisgegeben hat, weil das hat er ja öffentlich gepostet, sondern das ist das, was der Dienstanbieter unfreiwillig veröffentlicht, das, genau, was ihm aus Versehen entfleucht.
Also auch eine Sache, die jetzt eher wieder in diesem Bereich Social Engineering fällt, was mir jetzt gerade bei deiner Rede einfiel, war so ein US-Journalist, der heißt Matt Honan, und bei der ist halt auch so über so quasi ungewolltes Information Leakage geowned worden. Wobei, also ich glaube, das hat bei ihm angefangen bei Amazon, also dass die, wie gesagt, ich muss diesen Fall dann nochmal verlinken, also damit ich jetzt vielleicht keinen kompletten Blödsinn erzähle. Aber die haben halt auch sozusagen ein paar kleine, also die Angreifer ein paar kleine Informationsschnipsel erstmal zusammengesammelt und haben es eben dann geschafft, das Passwort, ich glaube, über seinen Twitter-Account zu erlangen und aber auch das Passwort von seinem iCloud und so weiter Dienst. Und die haben halt zum einen sein Twitter-Account gekapert und haben aber dann halt auch sein iPhone aus der Ferne remote gelöscht, seine Backups gelöscht, sein Powerbook remote formatiert und
diese schönen Funktionen.
Also es war letztlich war sein komplettes digitales Leben damit erstmal ausgelöscht. Also seine Backups, die er in iCloud hatte, die waren weg.
Ja, das ist eigentlich, nee, eigentlich ist das ja wirklich, da kannst du ja wirklich komplett alles wegräumen. Und genau. Ja, dann fängst du von vorne an.
Und es gibt auch so, also auch diverse Berichte von Google-Mail-Nutzern, die halt auch da das Passwort abhanden gekommen ist. Und das Erste, was die Angreifer halt machen, ist offensichtlich alle Mails, alles, was in den Google-Konto drin ist, zu löschen. Restlos. Und danach.
Ja, doch, na klar, Speicherplatz schaffen. Die müssen ja selber ihr.
Nee, die wollen auch Spuren vorwischen. Also, was dann oftmals gemacht wird, sind so Attacken, dass sie eben dann gucken, wer sind deine Bekannten, deine Freunde. Und schreiben die dann an und sagen, ich sitze jetzt gerade hier in, keine Ahnung, Singapur fest und mir ist alles geklaut worden und ich muss jetzt bei der Konsulat irgendwie mir einen Ausweis beantragen, ich brauche $300, überweis mir mal schnell per Western Union die $300, wenn ich komme dann zurück und nächste Woche ist das Geld wieder. Ja. So, und ich meine, du kannst halt auch durch die Informationen, die in diesen Profilen drin sind, relativ genau abschätzen, wer vergleichsweise enge Freunde sind. Oder auch gerade die Oma und so weiter, und die spricht halt an und die überweist halt das Geld. Und dann irgendwie 2 Wochen später kommt dann die Oma oder dein Freund zu dir und sagt, hier, Kohle rüber,
gib mal her.
Und du, was für Kohle? Und dann geht es erstmal los, dass
man... Dass du erklären musst, dass du gar nicht in Singapur warst. Wobei eben genau über diese Geschichte, eine Freundin ist jetzt in die USA geflogen und darüber haben wir nämlich auch gelästert, weil sie... ihre Standard-E-Mails oder jedenfalls der normale Kommunikationsweg funktioniert nicht. Und da meinte ich dann halt auch so, wenn ich dann halt irgendwelche Nachrichten von dir bekomme, dass du das Geld irgendwo hin überwiesen werden soll.
Genau.
Ja, aber insofern muss ich sagen, also war auch dieses Bedrohungsszenario bekannt. Also es ist jetzt das auch im normalen Volk, wenn ich es mal so nenne, dieses Problem bekannt war.
Ja.
Wir hatten uns vorhin auch schon in der Pause darüber unterhalten, dass eigentlich dieses Thema mit den Security oder mit den Sicherheitsschwankungen vielfältig ist. Also eben, wir hatten jetzt gerade mal so wirklich über den Anwendungsbereich gesprochen angerissen.
Ja genau, wir haben überall mal so ein bisschen angekratzt und
wo wir im Prinzip noch nicht mal so richtig zu Surfer-Problemen gekommen sind. Also SQL-Injection wäre auch so ein interessantes Thema noch, weil man da noch das System hinter dem System angreift, solche Sachen. Beziehungsweise, Jens hat gerade nochmal die Liste aufgeklappt, Cross-Site-Scripting wäre auch so eine interessante Geschichte, die man auch nochmal beleuchten könnte.
Und ich denke, wir haben jetzt ungefähr noch rund 10 Minuten Zeit. Das ist die Zeit zu kurz. Und wir haben uns halt schon in der Pause so ein bisschen abgesprochen.
Verständigt.
Genau, wir werden also nochmal diese Sicherheitsschwankungen mehr speziell eingehen. Also jetzt haben wir vergleichsweise generisch über verschiedene Punkte mal gesprochen. Und werden dann einige Themen nochmal wirklich tiefergehend besprechen. Und also könnt ihr euch so auf die nächsten Datenkanäle freuen.
Ja.
Da was, also, wir hatten schon ein bisschen mehr Technik dann dazu geben und mehr Erklärung und vielleicht auch der Aspekt, was kann man eigentlich dagegen tun? Also, darüber haben wir jetzt noch vergleichsweise wenig gesprochen, außer seinen Rechner irgendwie im Ozean zu versenken.
Ja, achso, aber vorher einmauern, bitte.
Gibt es vielleicht noch ein paar Maßnahmen, die man vorher treffen kann? Und das, denke ich, werden wir in den nächsten Folgen dann nochmal in Ruhe besprechen. Und ja, packen das jetzt nie, also noch in die letzten 10 Minuten, die hier noch anstehen.
Aber ja, genau, das jetzt aber so im Prinzip so als Ausblick, was dann im Prinzip noch kommen würde, eben SQL Injection, was so noch ein interessanter Ansatz ist, wo man dann versucht, in eine schlechte oder eben mangelhafte Prüfung von Eingabedaten, die dann wiederum an ein anderes System weitergereicht werden, was diese unter Umständen wieder auch ausführt in gewissen Rahmen.
Ja. Also üblicherweise ist es ja wirklich auch so, dass man hat also man kann wieder bei diesem Beispiel jetzt auch bei einer Webseite bleiben,
wieder
Nutzername so und Passwort, was man jetzt nicht lokal am Rechner eingibt, sondern an der Webseite. Und der Programmierer nimmt einfach die Daten so, wie sie da sind und gibt sie an die Datenbank weiter. Also Datenbank gibt es halt so SQL als Sprache und da sagt man halt irgendwie Select Name from Datenbank where, keine Ahnung, irgendwas ist so und so. Und die Parameter werden dann quasi direkt sozusagen in diesen SQL-Befehl von der Anwendung reingeschrieben. Und also, wie gesagt, unter der Annahme, dass der Nutzer da immer seinen richtigen Namen reinschreibt.
Ja, genau, der im Prinzip nur Buchstaben und Zeilen enthält.
Und jetzt könnte man aber sozusagen auf die Idee kommen, in dieses Eingabefeld halt einen SQL-Befehl einzugeben. Also das heißt, man gibt dann Semikolon ein, das beendet den vorherigen Befehl.
Naja.
Oder, also, also das ist jetzt wieder vereinfacht, man muss dann noch ein paar Annahmen treffen, aber sozusagen schreibt danach halt einfach einen neuen Befehl hin. Also man kann dann eben wieder eine Select-Abfrage machen oder man kann im schlimmsten Fall einfach sagen, hier drop database, und so. Und dann ist die einfach gelöscht, die Datenbank. Drückt man auf Enter und dann hat, was das Programm dann im Endeffekt macht, ist die Datenbank zu löschen. Oder ich meine, üblicherweise macht man nicht das Löschen, sondern man versucht so ein bisschen rauszufinden, wie die Struktur der Datenbank ist, die Daten rauszugraben, weil die werden alle auch schön auf die Webseite dann in vielen Fällen ausgedruckt und dann gewinnt man halt wieder mehr Informationen. Also das ist das Thema Information Leakage, was dann wieder da ist. Und mit den mehr Informationen kann man dann
die nächsten Angriffe starten, wenn man im Prinzip dann zum Beispiel das Passwort und Benutzernamen von einem Administrator hat, kann man sich dann als der wieder anmelden und regulär über die Einstellung dann die nächsten Aktionen durchführen. Ja, aber Datenbanken kann man natürlich auch löschen. Also eben bei der SQL Injection fällt mir immer Exploit of a Mom ein.
Ja.
Mit Little Bobby Tables.
Genau. Also das ist da das beste Beispiel. Oder es gibt irgendwie so von so einem, ich glaube so ein Pooler war das, der halt auch an sein, also über sein Nummernschild auch so irgendwie Semikolon Drop Database so und so geschrieben hatte. Und ich weiß nicht, ob er wirklich damit rumfährt oder ob das nur das Bild war.
Und?
Ohne Wirkung, aber es war halt eher der Gag des Bildes. Also
ich dachte, es gab dann schon wiederum irgendwelche schlechte Auswertesoftware von Blitzern oder sowas, dass die dann im Prinzip entsprechende Zeichen erkannt hatten, prüfen das in ihrer Datenbank ab. Unsere Datenbank ist weg.
Wir wissen nicht, warum. Ja, also das, ich weiß nicht, ob das wirklich was passiert ist, ich kenne nur das Bild, also das war aber eher das Bild der Witz.
Genau.
Sozusagen. Also, wie gesagt, Angriffe gibt es wirklich eine ganze
Reihe. Ja, oder eben zum Beispiel diese Befehlseinfügung bei, das war glaube ich im PHP oder sowas, auch eine beliebte Sache, man konnte bei regulären Ausdrücken auch man kann auch ein X mit als Attribut für den regulären Ausdruck verwenden, dass Code ausgeführt werden soll in diesen regulären Ausdruck. Ist für einige Sachen wirklich manchmal hilfreich, wo man es einsetzen kann. Aber wenn man das eben exzessiv einsetzt, also überall sein X dran klatscht, weil der kopierte Code hatte das auch, und dann natürlich eine Eingabe verwendet an dieser Stelle, kann im Prinzip auch jemand, der dort was eingibt, entsprechend Code, kann dann wiederum auch Befehle und Ähnliches ausführen.
Stimmt.
Oder zum Beispiel, bei JavaScript bin ich letztens drauf gestoßen, per se organisiert ja JavaScript seine Objekte in einer JSON-Syntax oder JSON-ähnlichen Syntax. Und dementsprechend ist es auch das Leichte einfach, um sein JSON-Objekt zu parsen. Lass es doch vom JavaScript-Parser machen. Ja. Evil, mein empfangender String. Und dementsprechend bemüht sich dann der Parser, daraus ein Objekt zu basteln. Oder eben auch nicht, wenn da eben kein Objekt drin steckt, sondern eine Anweisung, dann wird die halt auch ausgeführt.
Okay. Wie sich das gehört.
Und da ist man natürlich auch wieder genau an diesem Punkt, dass diese Annahme, die der Anwender da getätigt hat, dass da ein schöner String kommt, ein schönes JSON-Objekt, dass die einfach nicht geprüft wird.
Das stimmt.
Dass, dass man an der Stelle auch, es ist natürlich auch wiederum an der Stelle bei den JSON, ist es, glaube ich, nicht so trivial im JavaScript selbst, das sauber durchzuführen. Man muss da schon ein bisschen Verrenkungen machen. Aber andererseits bieten dann wiederum solche Bibliotheken wie jQuery und ähnliches die entsprechenden Methoden dafür, die entsprechenden Funktionen, damit man das leicht machen kann. Also, dass einem, dass man nicht in dieses, in über diese Stolperfalle stürzt. Und sich im Prinzip da irgendwelchen beliebigen Code ausführt, sondern in dem Sinne schon sinnvoll versucht, ein JSON-Objekt zu interpretieren oder zu laden. Okay. Ja, ich denke mal, ich stopfe hier noch ein Lied rein und dann würden wir uns dann damit verabschieden, mit dem Ausblick natürlich auf die kommenden interessanten Themen, dass ihr so
Also vielleicht kann man noch sagen, dass die im Hackspace gibt es wieder ein paar interessante Sachen. Und zwar gibt es demnächst einen Free Your Android Workshop.
Nee, du ein bisschen näher.
Ach so, okay. Ich bin gerade überfragt, wann das ist, aber das kann auf der
Seite raus. Das war am 23. oder 24. Februar, also nächste Woche Sonnabend. Dann müsst ihr am 23.
Genau, in den in Crowdspace kommen, dann könnt ihr halt ein bisschen lernen, wie ihr euer Android-Telefon, euer Tablet mit freier Software betreiben könnt. Und ansonsten ist natürlich, also mittlerweile im Hackspace sehr viel an
Können Sachen. Wir natürlich auch aus dem Grunde mitempfehlen, weil genau dafür Sicherheitslücken ausgenutzt werden.
Okay, genau. Na dann, das ist dann quasi die praktische Umsetzung der heutigen Sendung. Ja, und also es gibt jetzt, wie gesagt, sehr viel. Also heute Abend gibt es eine Runde zu Gesellschaftsspielen, wo immer so diverse Spiele gespielt werden. Morgen gibt es eine Lerngruppe wieder zur LPI. Am Freitag wird Möhreneintopf gekocht. Und so ist quasi wirklich jeden Tag was. Also es lohnt sich, auf die Seite crowdspace.de zu schauen und dort das für seinen Geschmack quasi die Veranstaltung zu finden und ja einfach hinzugehen. Es sind nette freundliche Leute dort. Und ansonsten im März, ich weiß jetzt noch nicht, wann die nächste Sendung sein wird, aber ich verweise schon mal auf den März und die Chemnitzer Linux-Tage, wo ja viele interessante Vorträge rund um Linux stattfinden. Also es lohnt sich auch dort dann dahin zu gehen.
Ja, so und damit haben wir eigentlich jetzt, denke ich mal, schon einen recht interessanten Ansatz, Einstieg in dieses ganze Sicherheitsthema gegeben. Wir werden dann vielleicht beim nächsten Mal wirklich gleich nochmal in die lokalen Anwendungen gehen und uns Stack Overflows konkreter angucken. Sprich, das könnte dann auch schon ein bisschen codelastig, assemblerlastig werden und dass dann unter Umständen jeder dann das nächste Mal gleich den Laptop aufgeklappt hat und folgende Befehle Ja, bis dahin würden wir uns jetzt erstmal verabschieden.
Genau.
Wir wünschen euch noch eine schöne Zeit bis dahin und wir hören uns wieder.
Sendung. Ja, genau. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.